Hallo Sebastian.
Hallo Sinan.
Ah, ist das schön, oder?
Ja, schön. Montagabend hier bei uns, Viertel nach acht.
Ja. Der liebe Nick hat uns ja mehrere Pianostücke eingespielt und die werden jetzt immer mal wieder hier bei uns in der Klangküche zu hören sein. Hast du erkannt, was es ist?
Das dürfte River Flows in You sein?
Oder wie nee.
Das Moment, dann ist Avicii gewesen?
Mit?
Fällt mir gar nicht
Heaven.
Ein. Ah, okay.
Ja. Aber sehr schön, finde ich. Wieder mal sehr gut gemacht vom lieben Nick. Ja, wir müssen etwas machen, Sebi. Und zwar, pass auf, mir ist was aufgefallen. Ich wollte diese Woche so ein paar andere Podcasts mir mal anhören, ne? So,
gute Idee.
Ja, ich wollte einfach mal so, dachte mir so, neue Podcasts. Und ein großes Problem ist, wenn du in einen neuen Podcast reinhörst, ich weiß, das ist ein grundlegendes Problem von Podcasts. Wie macht man das? Keine Ahnung. Du hörst so rein und die beiden Typen oder mehrere Typen, wie auch immer, fangen einfach an zu labern. Und du denkst dir als jemand, der zum ersten Mal da reinhört, wer zur Hölle seid ihr eigentlich?
Ja.
Und was soll der ganze Quatsch hier? Und ich glaube, von Mal zu Mal, man weiß natürlich nie, in welche Folge steigt ein neuer ein, ne? Aber von Mal zu Mal muss man, glaube ich, tatsächlich so eine Mini-Vorstellungsrunde machen, oder?
Ja, können wir gerne machen. Finde ich, ist prinzipiell eine gute Idee.
Vor allem, weil es ja jetzt gerade auch bei uns so ein bisschen Personalwechsel gab. Was bisher geschah? Aber ich kann es ja mal versuchen, pass auf. Also, der Podcast fing an unter einem ganz anderen Namen. Wir beide haben ihn angefangen. Dann nach ein paar Folgen bekamen wir...
Weißt du auch noch, wann wir angefangen haben?
Wann? Boah, keine Ahnung, ist schon 1,5 Jahre her oder so?
Ja, ich meine, es war der 23. März 2018.
Okay.
Ohne Garantie.
Hast du jetzt nachgeguckt oder...
Ja, ich habe hier gerade die Statistiken von unserem Podcast offen, also die Spotify-Statistiken und der erste Eintrag ist dann in der Zeit. Ja,
ich weiß immer noch, die erste Folge ging über Soundcloud, oder? RIP Soundcloud.
Ja, das werde ich nie vergessen.
Ja, ich auch nie. Ja. Und heute ist Soundcloud bei Recordbox drin. Auf jeden Fall. Dann haben wir angefangen, wir wollten über Musik, DJing und so weiter sprechen. Dann nach ein paar Folgen, ich weiß gar nicht mehr wann, kam Sebastian Schilde dazu, der mittlerweile bei Scooter untergekommen ist. Und wir haben uns umgenannt in Dreiklang. Dann haben wir festgestellt, dass Dreiklang leider schon belegt ist und haben uns nochmal umbenannt in die Klangküche. Und das Schöne ist, heute jetzt rückblickend muss ich auch sagen, ist ja auch die Klangküche der viel bessere Name, weil Dreiklang hätten wir jetzt schon wieder ändern müssen, weil der liebe Basti schon wieder gar nicht mehr dabei ist.
Ja. Ja, aber wer weiß, wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, dass Leute sich bei uns melden sollen, um die Lücke sozusagen aufzufüllen. Ja. Und das haben ja auch ein paar Leute gemacht. Auch ein paar Bekannte dabei, also Bekanntere, die ihr alle kennt, haben sich gemeldet. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir lassen euch jetzt noch eine Woche Zeit zum Melden, also
wenn die sich jetzt schon gemeldet haben, müssen sie jetzt nicht nochmal melden. Ne?
Genau, also die sich gemeldet haben, ihr habt von uns vielleicht noch keine Rückantwort bekommen, das kann auch sein, aber einfach noch ein bisschen Geduld haben. Wir warten jetzt noch eine Woche und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, dann denke ich, würde ich mal sagen, dann laden wir ein paar Leute mal ein, quatschen mal mit denen, gucken, wie es so fluppt und wir wollen das jetzt auch nicht übers Knie brechen, ja. Ganz kurz noch zu
uns. Aber ich habe dich jetzt, genau, zu uns noch eben. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, also wir beide reißen hier die Hütte. Und zwar einmal du, lieber Sebastian, DJ, Producer und Betreiber der Website dancecharts.de.
Ja, noch DJ.
Noch DJ, stimmt. Du willst, aber wolltest du...
Kürzer drehen.
Willst,
kann ich nachher erzählen?
Ja, kürzer oder ganz aufhören? Weil zuletzt war ja so die Info, du willst auf jeden Fall weg von Resident Diskotheken DJ, also dieses von 22 Uhr bis 5 Uhr an den Decks stehen und mehr hin zu Event DJing.
Ja, Sina, lass uns das nachher besprechen, als größeres Thema vielleicht.
Ja, und für diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, wer ist dieser rotkäppige, zumindest die mich auf YouTube sehen, die anderen, die mich nur hören, ich trage gerade eine rote Käppi, völlig egal. Ich bin Sinan und mir gehört die Website futorial.de und wir sind eine Community für Musikproduzenten. Dort gibt es dann auch ja, die Tutorials, um das Musikproduzieren zu lernen, beziehungsweise im expliziten Mischen und Mastern. Das ist sozusagen mein Steckenpferd. Und ja, wir quatschen hier über vieles. Viel davon ist Musik, aber nicht nur. Ja. Habe ich das so grob zusammengefasst? Ich glaube schon.
Ja, hast du ganz richtig zusammengefasst. Und kurzer Einschub noch. Wir machen uns ja gerade ein paar Gedanken, wie wir die Klangküche noch verbessern können. Und es könnte demnächst sein, dass wir auch noch über andere Sachen sprechen werden. Nicht ausschließlich über Musik. Vielleicht mit auch einer weiteren Sendung. Aber das steckt gerade noch in der Konzeptionsphase, da gibt es noch, ja, noch nichts Konkretes.
Wir schicken uns fleißig Sprachnachrichten hin und her und brainstormen. Ja, es passiert aktuell einfach, muss man sagen, extrem viel.
Bloß nicht in der Musikszene.
Danke, du machst den Satz genau so. Ja, also wir haben auf jeden Fall bald auch spannende Gäste noch, aber insgesamt merkt man doch die Woche über, es passiert ganz viel, die Leute sind bewegt, aber es ist tatsächlich so, dass es nicht so richtig in der Musikszene alles stattfindet. Und wir fühlen uns manchmal doch ein bisschen gehemmt, ich weiß es nicht. Deswegen, da sind wir an einem neuen Konzept dran. Das kriegt ihr aber dann zu hören, wenn es ausgereift ist.
Genau. Ja. Gut, wollen wir mit dem Intro starten und dann, dann habe ich ein Thema mitgebracht, das ich gerne mit dir besprechen möchte.
Okay, dann haue ich mal das Intro raus und dann geht's los.
Heute gibt's Gulasch auf die Ohren mit der Klangküche.
So, ich möchte noch kurz erwähnen, das heutige Farbschema ist rot-rot. Also mein Hintergrund ist rot und die Cappy ist rot. Also
ja, Grüße an alle, die uns jetzt über Spotify hören und iTunes.
Aber guck mal, kennst du das nicht, dass Farben auch Stimmungen auslösen, selbst wenn du sie nicht siehst? Also, ne? Also selbst wenn ich dir jetzt einfach, wenn ich hier rot sage, dann hat das eine Auswirkung.
Ja, ein relativ weit verbreitetes Phänomen ist ja Synästhesie in der Musikszene. Also du hörst Musik und assoziierst damit Farben und im Extremfall siehst du sogar richtig Farben vor deinem geistigen Auge. Und
ich hatte ein Video für dich gemacht in dem Video kam Trance vor und du hast mich so gefragt, sag mal, für welche Farbe ist für dich Trance? Und ich so, ja, blau. Und du so, ja, ne, ist blau, oder? Also Trance? Ja,
obwohl das kann sich auch tagesformabhängig ändern. Ach so, ne? Frag mich mal in 2 Wochen, vielleicht hat Trance dann gelbe Farbe oder so.
Weiß. Boah, nicht, bist du bescheuert? Ja. Nein. Ja. Jetzt mal ernsthaft. Sag mal gerade. Trance jetzt. Ernsthaft.
Ja, Trance ist blau. Ist
blau, oder? hier, für alle, die kommentieren oder uns auf unsere coole WhatsApp-Nummer und Sprachnachrichten schicken wollen. Sagt mal, welche Farbe hat für euch Trance? Aber vielleicht haben wir euch jetzt natürlich auch schon hart beeinflusst, wir alten Influencer. Ne? Das kann natürlich sein.
Aber Sinan, apropos Voice-Nachrichten, der Chico hat uns eine Sprachnachricht, ist schon ein bisschen länger her. Ja. Die sollten wir uns nochmal anhören, weil der korrigiert er uns nämlich.
Was fällt dem ein? Wir haben ja wohl immer recht. So, warte.
Hallo ihr Lieben, hier ist der Chico Chiquita, ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe einen kleinen Einspruch zu dem Thema mit gekauften Samples, oder wie war das genau, fertige Samples in Produktion nutzen. Es ist folgendermaßen, theoretisch kann man so die Samples von Knas nehmen, die Nummer 1 zu 1 nachbauen. Wäre im ersten Moment vielleicht vom Gedanken her richtig. Problem ist, dadurch, dass Steve Angelo Knas so gemacht hat, wie er sie jetzt gemacht hat, hat er ein Werk erschaffen, ein eigenes. Woraus das Werk basiert, also aus welchen Quellen, ob es jetzt selbst eingespielt hat oder von Samples, ist erstmal egal. Er hat jetzt damit ein eigenes Werk geschaffen, das halt quasi auch Copyright beansprucht. Und wenn man das jetzt kopiert, das genauso klingt, dann verletzt man sein Werk. Und ich hatte den Fall mal mit einer Geschichte bei mir auf dem Label. Und unser Anwalt hat uns da zum Glück nochmal rausgeboxt, weil es war genau das Thema. Jedenfalls, ich wäre da sehr vorsichtig mit sowas. Sowieso generell Kreativität first. Ansonsten, ich grüße euch ganz herzlich und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss, euer Chico.
Ja, er sagt, er hat in dem Moment, wo er das Sample genommen hat und ein Lied rausgebastelt hat, hat er aus dem frei verfügbaren Sample ein Werk geschaffen, ja? Das ändert die Sache ein wenig. Aber wie ist es dann bei Sonnentanz, wenn man tatsächlich zu 90% einfach ein Construction Kit nimmt?
Ja, aber wie du das Construction Kit dann zusammensetzt, das ist schon wieder eine künstlerische Leistung.
Ja, aber wenn ich das Construction Kit nehme und ich lege die Spuren nur übereinander und mache sonst nichts,
dann hast du einen 20 Sekunden langen Song. Weil meistens sind die Samples ja nicht so lang.
Aber ich glaube,
die musst du ja schon zu einer Komposition, zu einem Arrangement zusammenfügen. Aber
dann wäre es ja schon, wenn ich es dann anders arrangiere, dann wäre es wieder okay.
Ja.
Ich will ja nur darauf hinaus, es ist ein sehr kompliziertes Thema. Also es ist nicht,
ja, auf jeden Fall.
Es lässt sich nicht so ganz so, ja, der Erste, der damit einen Track macht und das mal arrangiert, der hat jetzt daraus ein Werk gemacht und dann geht das nicht mehr. So leicht ist es dann auch wieder nicht, ne?
Ja, ist auf jeden Fall, gibt es da, glaube ich, keine pauschalisierten Antworten. Ja. Das müsste sich im Zweifel ein Gutachter dann anschauen und dann entscheidet irgendwie der Richter nach eigenem Befinden. Aber also wenn du jetzt zum Beispiel die Knas nachbaust von Steve Angelo, ja, und irgendwie noch so einen 16-taktigen Mittelteil einbaust oder so, da weiß ich nicht genau, ob du dann schon weit genug weg bist.
Ja, aber du merkst, es ist eine Abwägungssache dann, ne? Also das ist
ja, ja.
Klar, und vor allem, wenn du jetzt sagst, du baust das so nach, klar, dann kopierst du ja eben nicht nur das Sample, sondern du kopierst alles, was Steve Angelo dazu gemacht hat. Aber das Sample an sich ist natürlich frei verfügbar. Also das da, du kannst jetzt so viele, du kannst jetzt daraus einen Dubstep-Song machen, kannst daraus einen House-Track machen. Deine Interpretation davon kannst du machen.
Genau, also du musst das schon, das ist auch der Schlüssel, glaube ich. Du musst dich schon relativ weit entfernen, so dass der Charakter des Songs ein anderer ist. Ja. Dann ist das, glaube ich, dann bist du im grünen Bereich. Aber ansonsten kann es wirklich Probleme geben, ja.
Ja.
Das ist das Problem bei Construction Kits, Schrägstich, Splice, Sachen.
Naja, wenn du zu nah da dran bleibst, ne?
Ja. Ja. Genau, also vielen Dank, Chico, für deine Info. Als ich die Mail gehört habe, dann ist mir auch, klar, stimmt, da hast du ja vollkommen recht. Das ist mir in der Sendung gar nicht eingefallen, das zu erwähnen.
Okay.
Ja. Sinan, ich höre irgendwie im Hintergrund immer noch die Heaven von Avicii, kann das sein?
Ziemlich leise wahrscheinlich. Warte mal, erstmal muss ich hier meine Stimmennormalisierung. Wir haben ein paar technische.
Ja, ich merke das wohl. Ich höre dich auch nicht durch dein richtiges Mikrofon, sondern irgendwie durch so ein anderes Mikrofon mit Raumhall und so. Aber ich hoffe, du nimmst das auch alles richtig auf. Wir werden es dann ja sehen.
Ach so. Ja. Moment. Also, ich nehme es richtig auf, aber du hörst vielleicht das Falsche. Warte. Ja. Da gib mir eine Sekunde und erzähl einfach den Leuten, was das Thema ist. Ja,
das Thema, was ich mitgebracht habe, und zwar hat DJCity.de, also DJCity ist ein großer DJ-Pool, und die haben auf Instagram ein Bild gepostet, so ein T-Shirt ist das, und da steht drauf, Real DJs need a second job. Also echte DJs brauchen einen zweiten Beruf. Und haben dann die Frage gestellt, These. Real DJing wird zunehmend uninteressanter für Clubs und Veranstalter. DJ als Hauptjob wird immer seltener. Woran liegt die Ursachen für diese Entwicklung? Und das fand ich ganz spannend, das Thema. Da können wir mal drüber sprechen.
Ja, ich kann jetzt beantworten, weil immer mehr
Simon, Typen... Jetzt höre ich dich endlich
wieder. Ich weiß. Ja. Hätten wir vorher sagen müssen. Hier war noch ein bisschen was falsch
eingestellt. Habe ich dir geschrieben?
Ja, das habe ich ja jetzt erst gesehen. Also. Weißt du, ich nehme Klangküche auf. Ich gucke nicht so oft auf mein Handy gerade. Also. ja, kann ich dir beantworten, warum immer mehr Leute DJing, weil immer weniger Leute wie du keinen Bock mehr haben und aufhören.
Nee. Ja, das Thema, das kann man gleich gut verknüpfen. Ja. Aber lass uns erstmal über die These sprechen.
Okay.
Also ich glaube, die These, die ist, kannst du gar nicht beschreiten. Das ist einfach Fakt, dass immer mehr DJs einen zweiten Job brauchen unter der Woche und nicht von ihrem Wochenendjob sozusagen leben können, was vielleicht früher noch viel einfacher der Fall war. Ja.
Aber meint man damit letztlich jetzt, ist das dann der Club-DJ oder betrifft das auch den Hochzeit-Events-DJ?
Also ich würde sagen, erstmal betrifft es in der Hauptsache den Club-DJ, aber auch den Booking-DJ und bei Hochzeits-DJ ist das, glaube ich, noch was anderes.
Ja.
Clubs, ne, gibt es immer weniger. Also es machen mehr Clubs im Jahr zu, als neu eröffnen. Das heißt, immer weniger Arbeitsplätze.
Ja.
Das heißt, das Angebot ist geringer, aber die Nachfrage bleibt gleich hoch, also sinkt der Preis, ne?
Ja.
So ein bisschen marktwirtschaftlich macht Sinn. Also der Club kann dann sagen, ey, ne, wenn du vorher einen 500-Euro-DJ stehen hast, kann er sagen, ey, dieser Platz kostet jetzt noch 250, wer will's machen? Irgendjemand meldet sich dann schon, ne?
Ja, ja, ja.
Bei Hochzeiten ist es ja so, und Events, Firmenfeiern gibt es immer und geheiratet wird auch immer. Und da wird, ne, da ist, glaube ich, die Schwankung nicht so groß. Da gibt es halt nur so saisonale Fluktuationen. Ne? Also im Sommer, ne, wird mehr geheiratet als im Winter natürlich und solche Sachen. Aber da sind, glaube ich, also kann ich auch sagen aus eigener Erfahrung, die Preise sind stabil und da kannst du sogar eigentlich mit der Zeit immer mehr nehmen. Gut, das kannst du als guter Club-DJ auch.
Ja, aber da ist das, glaube ich, schnell an eine Grenze erreicht. Weil,
auf jeden Fall.
Weil tatsächlich bei einem Club, würde ich sagen, ist es so, der Betreiber denkt sich, ja, ich brauche schon so einen guten DJ, aber der muss halt auch nicht jetzt perfekt sein. Der muss gut genug sein, dass die Leute da bleiben und saufen.
So. Ja, genau. Das Ding ist auch, also es gibt halt auch unglaublich viele gute DJs, die am Samstagabend zu Hause auf dem Sofa sitzen, ne, und kein Booking haben.
Ja.
Und da für einen Club ist das halt einfach da, oder relativ einfach, wenn er gut vernetzt ist, der Clubbetreiber. Und da sind ja die meisten, dann haben die da auch schnell einen guten DJ stehen. So, ne?
Ja.
Und auch zum bezahlbaren Preis. Wir können auch noch mal gucken, wie das so bei den Booking-DJs ist. Also die zum Beispiel Festival spielen und so weiter. Das ist ja auch ganz oft so, dass es gibt einen Headliner und dann gibt es noch vielleicht einen zweiten Sub-Headliner und so weiter. Aber ein Großteil oder viele von den Jungs, die dann auch noch da auflegen, die dann das Warm-up spielen oder das Closing, also ne, nach dem Headliner das Set bis zum Ende oder so, weißt du? Also dann, wenn die Leute kommen und wenn die Leute gehen.
Hab ich verstanden.
Die legen da ja auch oftmals für ein Apfel und ein Ei auf. Ne?
Ja, also ich sag mal ganz frech, viele legen kostenlos auf. Oder
es gibt auch viele, die kostenlos auf.
Sie legen sogar negativ auf. Also das heißt, die investieren rein. Die fahren hin, zahlen selber, weil sie halt den 2-Stunden-Slot, die sind so begehrt, die Slots, dass du, also wenn du jetzt dir vorstellst, du hast ein halbwegs vernünftiges Event irgendwie am Laufen, also so ein Festival, ne? Ja. Du musst dich tatsächlich nur um die Main-Time, also die Hauptzeiten-Acts halbwegs kümmern. Den Rest, glaub mir, du kriegst mehr Anfragen, als dir lieb ist, dass da Leute sagen, ich leg da auf, ich mach das für gratis.
Ja.
Das würde mich nicht wundern.
Schreib mich nur auf den Flyer
und
ich mach's umsonst.
Würde mich nicht wundern, wenn, also du musst dann sogar so weit schon gehen, dass einer, der jetzt vielleicht da irgendwie zu viel Geld hat oder Ambitionen, was weiß ich, dass er vielleicht sogar sagt, um 16 Uhr würde ich umsonst auflegen, aber wenn du mich um 20 Uhr auflegen lässt, dann gebe ich dir noch 500 on top. Kann ja sein. Ja,
nein, Geld nicht, aber die bringen dann noch Leute mit, ne? Also ich bringe dann noch Bus voll Kumpels mit und die zahlen auch alle Eintritt und saufen dann auch alle für 20 Euro, ne? Das gibt es auch, alles klar. Aber das sind ja nicht unbedingt DJs, die davon leben müssen, ne?
Nee.
Und DJ City hat ja geschrieben, real DJs need a second job.
Ja,
ne?
Ja.
Also eigentlich müssen wir jetzt mal eine Rechnung aufmachen, wie viel man so als Club-DJ zum Beispiel verdient und ob man davon leben kann. Brauchst du mal so ganz grob machen?
Ja, hau raus.
Also wenn du hauptberuflich Resident-DJ bist, ne? Dann kannst du deinen Job ja ganz gut so und dann arbeitest du in der Regel auch für mindestens einen guten Laden, meistens auch ein paar mehr. Und dann müssen wir jetzt mal so einen Mittelwert nehmen.
Wie viel mal die Woche arbeitet der denn?
Ja, also du kannst ja eigentlich heutzutage eigentlich nur noch zweimal die Woche arbeiten.
Nur Freitag und Samstag.
Also Freitag, Samstag.
Samstag arbeite ich als DJ, ja.
Ja, da muss man aber auch schon einschränken. Also freitags hat auch echt nicht mehr jeder Club auf, sondern eher sogar die wenigsten.
Krass.
Ne? Das hat sich, also früher, ne?
Jetzt Donnerstagabend werden ein paar DJs noch arbeiten können.
Ja, Mittwoch.
Was?
Donnerstag ist Freitag. Mittwoch
ist. Nee, Freitag ist doch Feiertag. Cool.
Nee, Donnerstag ist Freitag, oder? Nee,
Freitag.
Okay. Ich muss Mittwoch arbeiten.
Ja?
Ja.
Hä? Seid ihr, oder sag mal, habt ihr im Norden irgendwie am 31. euren Feiertag? Wir haben den am 1.
Das kann sein, dass das unterschiedlich ist.
Ja, warte mal. Red mal weiter, ich recherchiere das mal.
Recherchiere mal. Also, früher konntest du mittwochs auflegen gehen. Da war nämlich immer in den Clubs Ladies Night oder so. Freitags und samstags. Und dann ist irgendwann dieser Tag in der Woche weggefallen und dann gab es noch Freitag, Samstag. Und eigentlich ist es so, dass freitags auch schon, also würde mich wundern, wenn mehr als 50% der Läden auch freitags auf hat, geöffnet hat. Und also die meisten lehnen samstags und dann bist du natürlich, dann wird es schon richtig hart. Aber sagen wir mal so, du bist ein DJ, der zweimal am Wochenende noch auflegen kann.
Zweimal, ne? Ja. Ganz kurz, ich will dich einmal reingrätschen.
Ja.
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen feiern am 31.10. Reformationstag. Ja. Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland am 1.11. Allerheiligen. So, es trennt sich tatsächlich. Deswegen hatten wir beide recht. Du hast am Donnerstag frei.
Ja, deswegen muss ich
am Feiertag und ich habe am Freitag Feiertag.
Genau.
Das sind die, für mich sind das die Baumarkt hat zu Tage. Feiertag ist für mich Baumarkt hat zu Tag.
So. Okay.
Ja. Ich weiß das oft nicht, weil ich kein Arbeitnehmer bin, weißt du? Ich verchecke immer die Feiertage und dann ist es, sage ich mal, ich möchte jetzt nicht lügen, aber es ist bestimmt schon 3-4 Mal passiert, dass ich tatsächlich am Feiertag vor dem Baumarkt stand und dachte, Scheiße, schon wieder verkackt.
Wieso muss er einbrechen? Hast du das mitgekriegt, dass so ein Typ ist, wollte ins Gefängnis einbrechen, weil seine Freundin da drin saß?
Okay.
Diese Woche? Nee, letzte Woche.
Der weiß schon, dass man einfach ins Gefängnis kommt, ne?
Als Besucher.
Ach so.
Nee, wusste er nicht. Okay. Er ist über die Mauer geklettert und wollte seine Freundin da im Knast besuchen.
Mhm.
Und wurde natürlich aufgegriffen, das Hausfriedensbuch.
Warte, so, ne? Knick, Knast.
Ja, ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat.
Ja, er, seine Freundin, keine Ahnung, oder sie ihn.
Ja, also, ne? Also die war auch irgendwie 18, 19 oder so, oder 20. Also wenn du als Frau in dem Alter im Knast schon sitzt, dann hast du auch irgendwas falsch gemacht in deinem Leben.
Vielleicht so eine richtig heiße, weißt du? Der war völlig, der war süchtig. Die war so verrucht.
Ja, du, keine Ahnung. Lass uns doch mal wieder zurückkommen zu unserem Thema. Okay. Das wär übrigens ein interessantes Thema für zweites Podcast-Format.
Ja.
Für offenes Podcast-Format.
Sehr gut.
Also zweimal legst du auf. Ne?
Ja.
Und jetzt müssen wir mal einen Preis festlegen. Also das ist natürlich, ich weiß nicht, was so der Mittelwert ist oder so. Aber ich weiß auch, im Westen verdienst du viel mehr als in Ostdeutschland zum Beispiel.
Skandal!
Wollen wir mal 350 Euro festlegen für eine Resident-Nacht?
Ist, so Mittelwert. Ist doof zum Rechnen, aber sagen wir 350.
Ja, wir sind ja so, also.
Ja, ja. Ich hab, okay, 350 Euro. Wir reden hier von tatsächlich, wann ist der da? 22 Uhr? Bis 5?
Ja, der ist um 9:30 da, weil um 22 Uhr macht der Laden auf, 9:30 da und 5 Uhr ist Feierabend, Alter. Und dann ist er 5:30 aus dem Laden raus.
Boah.
Aber,
wie viel Stunden?
Also du wolltest auf Stunden los.
Ich wollte nur mal gerne wissen, ja.
Ja, machen wir nachher, wenn wir eine Summe, also eine Monatssumme haben. Also 350 Euro, es kann sein, dass wir sogar schon damit drüber liegen, über dem Durchschnitt, weil ich weiß, im Osten legen auch welche für 200 auf.
Okay.
Ich weiß aber auch, hier im Westen legen welche auch für 600 auf oder so. Mhm. Ne? Also
okay, ja, 350, okay.
Genau, wir müssen ja so eine gausche Normalverteilung, da sind wir wahrscheinlich bei 300 Euro sogar besser.
Okay, sagen wir 300 Euro.
Ja, okay, machen wir 300.
300 Euro, 2,
also mal 2,
600, mal 4,
4 Wochenenden,
4 mal 6, 2400 Euro.
Ja, so 2400 Euro brutto.
Ja, als Selbstständiger ist natürlich brutto immer so eine Sache, also wie viel nachher abgezogen wird, hängt natürlich von seinem, ja gut, kannst du jetzt ausrechnen, was macht der im Jahr?
Ja, pass auf, 2400 Euro im Monat und jetzt müssen wir eben gucken, die Einkommenssteuertabelle müssen wir mal eben dranlegen, die ich jetzt natürlich jetzt...
Ja, aber ich sag mal, also guck mal, pass auf, wenn der 2400 macht mal 12, dann ist er bei 28.800. So, jetzt ist aber die Frage, wie viel kann er davon auch noch abziehen, ne? Also, das ist ja nicht sein wirklicher Gewinn, ne?
Ja, du meinst jetzt mit Arbeitsklamotten, genau, und die Musik, die, also, den Laptop.
Genau, also, keine Ahnung, zieh mal 10.000 Euro ab, also 8.000.
Du bist einen Schritt weiter. Ich wollte, also 2.400 Euro und ich würde da gerne sogar 3.000 rausmachen.
Okay.
Weil es gibt immer noch so, Weihnachten kannst du mehrere Tage auflegen. Dann gibt es nochmal ein Stadtfest, wo du auflegen kannst am Donnerstag.
Okay, dann hat er ein Jahresgehalt von 36.000, also kein Jahresgehalt, sondern 36.000 und... Jetzt wissen wir nicht, wie viel man davon abziehen muss, aber...
Ja, 36.000 Euro pro Jahr und keine Ahnung, wollen wir da mal 10.000 von abziehen? Also, das ist zu viel, ne? Das ist zu viel.
Du meinst jetzt 10.000 Euro
Ausgaben?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Der muss ja, kann ja alles, also, ne, Fahrt, vielleicht hat er, kann er da nicht irgendwie
noch... Fahrt ist noch, das wird mit Kilometerpauschale berechnet. Okay. Jetzt bin ich natürlich auch kein Steuerexperte, aber das wird anders angesetzt.
Hä, sind wir nicht seit der vorletzten Folge voll die Steuerexperten?
Aber wir können mal, wir machen mal, lass uns mal 30.000 Euro machen.
Okay.
Das ist 6.000 nur abgezogen. Ich würde gar nicht so viel abziehen.
Okay, 30.000 hat er Einnahmen gemacht, Gewinn gemacht.
Ja, genau, so. 30, also 6.000 Euro hat er dann noch Ausgaben
gehabt. Okay, das heißt, okay, 30.000. Wie viel Einkommensteuer musst Laptop. Du zahlen bei 30.000?
Da bist du ungefähr bei 30%, ein bisschen mehr, so 32%.
Okay, mal 0,3. Also dann nochmal, dann kann er 9.600 abziehen, dann hat er 20.000.
20.000, ja. Und das ist teil mal durch 12.
Dann hat er ein Monatseinkommen von 1.666.
1.666 Euro im Monat netto zur Verfügung. Davon musst du Miete bezahlen, Essen, alle so, den ganzen Pipapo, ne? Das sind da nochmal... Ja, jetzt kommt es natürlich drauf an, ne? Also bist du ein Real DJ, der Junggeselle ist, der alleine wohnt?
Ja, selbst wenn du in einer WG wohnst und du bist noch zwischen 20 und 30, kannst du das prima machen. Ist das voll okay? Kommst du schon mit klar?
Genau, damit kommst du klar. Also ist zwar nicht super jetzt so, da bleibt auch nicht viel übrig, um noch was zu sparen wahrscheinlich.
Du musst halt Folgendes noch bedenken. Er muss die Krankenversicherung selber zahlen von diesem Geld noch. Ne?
Ja, genau.
Er ist ja nicht also, angestellt, er muss von den 1.666 die Krankenversicherung zahlen, er muss seine Miete zahlen, muss sein Essen bezahlen.
Autosprit,
alles. Also da bleibt nicht viel übrig.
Nee, da lebst du schon, das ist schon, da lebst du schon nicht auf großem Fuß, nee, da lebst du eher so.
Ich sehe noch ein viel größeres Problem. Und zwar sind wir gerade davon ausgegangen, dass er zweimal die Woche das macht und immer halt einen Job hatte und nie krank war. Ja, genau. Weil das ist ja auch das große Problem, wenn du selbstständig bist. In dem Moment, wo er nicht antreten kann, kriegt er kein Geld.
Ja, wenn er privat versichert ist, glaube ich schon. Dann kannst du, da hast du sofort 100%
Kommt auf deinen Vertrag an.
Ja, genau. Kommt auch an, bei welcher Krankenkasse was du abschließen solltest. Aber das, theoretisch wird es gehen. Bei der gesetzlichen Krankenkasse kriegst du erstmal 6 Wochen gar nichts und erst ab dann kriegst du irgendwie 60% oder so.
Wenn du 6 Wochen krank bist und schon 6 Wochen nicht mehr aufgelegt hast, dann hast du ganz andere Probleme.
dann ist schon wieder eine neue Musikrichtung etabliert. Du hast überhaupt keine Ahnung, was los ist. Ja. Nee, genau, also...
Aber jetzt würden manche dagegen halten und sagen, Alter, der arbeitet auch nur zwei Tage die Woche, ne?
Ja, klar, also das ist sowieso das, was ich mich immer gefragt habe, was machen die Jungs die anderen 5 Tage in der Woche? Und dann habe ich immer als Antwort gekriegt, ja, ich bereite mich vor. Ja.
Der best vorbereitetste DJ aller Zeiten. 4 Tage die Woche bereitet er sich vor.
Ganz ehrlich, ich mache das ja echt schon jetzt viele, viele Jahre. Ne? Und man bereitet sich schon unter der Woche vor, aber so echt nebenbei. Ne? Also du guckst am Freitag, welche Songs rauskommen. Und dann lädst du die runter oder gehst einmal die Woche bei Beatport shoppen oder bei iTunes oder so weiter und so fort. Das machst du so nebenbei. Das ist jetzt nicht so, dass du 8 Stunden am Tag, Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags sitzt und Musik durchforstest oder so. Das ist einfach, machst du nicht.
Okay, aber pass auf. Das Ding ist natürlich, wir sind jetzt halt von einem Durchschnittswert einfach ausgegangen, haben es mal hochgerechnet. Er darf nicht krank werden und wir haben festgestellt, viel mehr ist ja gar nicht zu holen. Das ist, glaube ich, das Problem. Also du kannst dich da gar nicht so großartig jetzt weiterentwickeln, weil es wird ja nicht besser. Es wird ja nicht mehr als diese Freitag und Samstag, ne? So aktuell zumindest in der aktuellen Entwicklung.
Genau. ja, das ist schon das Problem.
Und dann klebst du ewig auf den 1,6 netto rum. Das ist natürlich, ja, für viele dann eben, der Satz hat es ja gesagt, Real DJs need a second job. Also haben die meistens dann noch einen second job. Dann kannst du ja auch kannst du die Woche über noch an der Tanke arbeiten.
Also spätestens, wenn du anfängst, irgendwie mal Familienplanung zu machen, also wenn du eine Familie gründen willst, dann kommst du mit dem Geld auf jeden Fall nicht mehr hin. Also Kinder großziehen und so geht damit nicht. Deswegen sagte ich am Anfang, so wenn du Single bist, irgendwie ein Junggeselle oder so, Mitte 20 in einer WG wohnst oder günstig irgendwie, ne? Aber wenn du dann irgendwie mal auch mal ein Haus haben willst oder so, die lachen
wir auch. Wenn du halt auch mal ein Ferrari haben willst und nicht immer so ein Schwuler, der mit seinem scheiß öffentlichen Verkehrsmitteln da unterwegs ist. Sorry, das war Ich habe nicht für mich gesprochen. Ich habe gerade die Rolle eines FDP-Lers eingenommen.
Ja, okay, also pass auf. Wir müssen die Rechnung, das war jetzt die Rechnung für den durchschnittlichen Resident-DJ vielleicht, ne? Wollen wir die Rechnung nochmal aufmachen für so einen Booking-DJ, der so im Sommer so Festivals spielt und so? Deutschlandweit vielleicht?
Okay, aber was willst du da rechnen? Also, wenn der.
Ja, ich würde mich mal interessieren. Ich habe da gerade keine Ahnung. Lass das doch mal machen.
Also, das wird voll ins Blaue geschossen, weil wir haben ja gerade schon festgestellt, also die meisten kriegen nichts, die anderen kriegen wenig. Nee,
ich meine Leute, die das hauptberuflich machen. Da gibt es ja auch ein paar, ne?
Aber wen meinst du denn jetzt?
Ich wollte jetzt eigentlich keine Namen nennen.
Nee, okay,
nennen,
aber weil wie soll ich sagen?
Wir haben ja in Deutschland, es gibt ja so ein paar Jungs, die machen das hauptberuflich, also die machen nichts anderes. Die releasen hin und wieder Singles und sind dann in der ganzen Festivalsaison auch jedes Wochenende unterwegs und spielen deutschlandweit Bookings so.
Die gibt es?
Ja, klar.
Okay.
Die gibt es ein paar.
okay, also ich persönlich hatte das Gefühl, dass 90% davon Hobbyleute sind, dass die das nicht beruflich machen.
Aber es gibt ein paar, also ich weiß doch, also gut, jetzt müsste ich Namen nennen, aber zum Beispiel hier von diesen Bootshaus-Jungs, da gibt es auch ein paar. Also zum Beispiel einen Brandon, den haben wir doch auch schon öfter besprochen. Der macht es auch hauptberuflich mittlerweile, oder? Oder der Dario Rodriguez macht das hauptberuflich.
Pass auf, ohne da irgendwen angreifen zu wollen, ne? Das ist auch für mich ein großes Problem an dieser Szene, an dieser deutsche EDM-Szene, dass ich irgendwann nicht mehr verstanden habe, wer hier was macht, beziehungsweise die Instagram-Welt dieser Menschen klafft irgendwie so krass auseinander zur Realität. Ich verstehe das nicht. Deswegen, wir können das durchrechnen, aber ich habe so manchmal das Gefühl, ich weiß es nicht, ich verstehe das nicht. Also
wir können das ja mal durchrechnen zum Überprüfen, ob man damit hinkommt. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen.
Vielleicht machen wir voll die falsche Rechnung, aber gut.
Peter Zwegert machen wir jetzt mal hier, ob das offen ist. Ich wollte dir noch eine Anekdote erzählen. Ich weiß von einem Künstler, der hat dann immer Fotos gemacht von allen möglichen Orten auf der Welt, also ganz oft ein Flughafen oder sowas, ne? Also und hat er immer auf seinem Künstlerprofil gepostet. Aber der war gar nicht bookingtechnisch unterwegs, sondern beruflich war er halt an diesem Flughafen. Ne? Der hatte einen guten Job und musste international rumfliegen, aber hat das dann einfach verknüpft mit seiner DJ-Tätigkeit.
Also ja, klar. Ich hab Kumpels, die arbeiten in der Automobilindustrie zum Beispiel. Die sind ständig irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Die könnten ständig ein Foto, yo, bin gerade hier in Mexiko, bin hier gerade in Shanghai, bin gerade hier in Brasilien und so, ne?
Ja, genau so.
Und wenn du jetzt noch quasi da einen Teal and Orange-Filter drüber legst, ein paar Kopfhörer um den Ohr schnallst, zack, bist du Superstar-DJ. Ja. Also zumindest für die Außenwelt, ja.
Genau. Also, wie gesagt, es gibt so ein paar Jungs hier, die machen das, glaube ich, mittlerweile hauptberuflich. Das ist ja auch immer ein mutiger Schritt, ne? Also, hatte der Jonas nicht letztens den Fabian Farrell, glaube ich, erwähnt? Der war doch auch irgendwie, war der nicht bei Bank oder so? Bankausbildung oder sowas? Und jetzt macht er auch Fulltime-DJ, glaube ich, ne? Fulltime-Artist so. Und das ist ja mal ein mutiger Schritt, das auch zu machen. Und ich bin mir sicher, wenn du diesen Schritt wagst, dann holst du auch mal einen Zettel und einen Bleistift raus und versuchst mal eben durchzurechnen, ob das auch alles so funktioniert, ne? Und das können wir auch machen. Also Festivalsaison, ne? Also, weiß nicht, so Mai bis September.
Mhm.
Also Mai
ist schon
Juni,
früh, oder?
August, September. Ja, da gehen so die ersten los. Und dann lassen wir mal, okay, machen wir Juni, Juli, August, September. 4 Monate?
Ja.
Also 4 Monate, 8 Gigs, also 32 Gigs.
Also du sagst auch da Samstag, Sonntag. Okay, ja.
Oder? Nee, ist zu viel. Nee, müssen wir echt nur die Hälfte.
Weil die müssen ja meistens, oder die sind ja, haben ja größere Anreisen dann häufig, ne?
Ja, da sind wir auch mit Freitags falsch. Also die meisten Festivals sind auch so Tagesevents ganz oft. Mhm. Die sind dann samstags oder so, ne?
Ja.
Also da machen wir 4 Monate mal 4 Gigs sind 16. Und dann machen wir plus 4 noch, also 20 Gigs, würde ich sagen, im Sommer. So, und jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was die Jungs verdienen. Also gibt es auch von bis, ne? Ja. Aber ich glaube, wenn wir da so einen Mittelwert nehmen, bei denen geschätzt, wirklich nur geschätzt jetzt, wollen wir da mal 800 Euro ansetzen?
setz mal an. Okay. Ja.
Ja.
Ich wäre also, man kennt die Timetables, wie viele, dann häufig auch noch irgendwie, weiß ich nicht, 4 Stages und so, und du weißt, wie viele, die kriegen nicht alle 800 Euro, aber okay.
Nee, es gibt auch welche mehr, also da gibt es ja auch
viele weniger, ja.
Ja. Da kriegen auch welche weniger, aber ich bin mir zum Beispiel sicher an, keine Ahnung, es gibt ja ein paar Leute, die sind schon relativ bekannt, so der David Puentes zum Beispiel, der legt bestimmt nicht für 800 Euro auf dem Festival auf, der ist schon eine Kategorie teurer, aber Mittelwert, ne, wir müssen ja Mittelwert bilden, das ist ja so, ne? Genau, also haben wir jetzt so 16.000 Euro in der Sommersaison und dann gibt es natürlich noch die Clubsaison. Da ist ein bisschen Mauer so, da sitzt du auch mal Samstagabend zu Hause.
Ja.
Also wir haben 5 Monate schon weg, das heißt, es bleiben noch 7 Monate übrig. Und in den 7 Monaten machst du 3 Bookings pro Monat.
In den 7 Monaten machst du 3 Bookings.
Pro Monat.
Okay, okay. Du hast ein bisschen gezögert, bis du pro Monat gesagt hast, ja.
Also sind nochmal 21 Bookings dazu.
Ja.
Und Clubsaison ein bisschen günstiger bist du da, vielleicht sogar noch. Da gibt es dann statt 800 Euro gibt es dann 600 Euro.
Sag mal 500.
500? Ja. Okay. Das heißt 21 mal 500.
9.500.
10.500, oder?
Ja, 10.500, Entschuldigung. Ja.
Genau, plus die Festivalsaison. Das sind dann auch nur 26.500 Euro.
Ja.
Also wirst du noch deutlich schlechter bezahlt als ein Resident-DJ, der übers ganze Jahr in Clubs hat.
Absolut. Also,
ja, krass.
Also da, wenn du mit als Festival-DJ hauptsächlich am Start sein willst, dann brauchst du schon pro Auftritt musst du deine 2.000 Euro kriegen, sonst sieht es sehr schwer aus, glaube ich.
Ja, das ist aber schon echt eine, also als Booking-DJ 2.000 zu nehmen, das ist schon eine Ansage.
Ja. Ja, also dann bist du ja auch nicht ein gebuchter DJ, sondern dann bist du in der Regel halt schon zumindest in der Szene irgendwie Anführungszeichen ein Star.
Ja,
und
ja,
wirst deswegen gebucht. Dann kriegst du auch deine 2.000, aber
ja.
Das einfach nur als Dienstleistung hier, buch mich für dein Holy Festival, weil ich reiß die Hütte ab. Und dann zu sagen, ich nehme für die 2 Stunden, die ich da auflege, die machen ja meistens nur 2-Stunden-Sets maximal, oder?
Ja, genau, 2 oder 90 Minuten.
Ja. Und dafür dann zu sagen, so hier, 1.000 Euro, das ist aber auch schon Ansage, ja. Ne?
Klar, ist eine Ansage. Also du, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt, du musst immer diese 50-50-Formel haben. Also wenn der Act 1.000 Euro kostet, muss er 50% an der Kasse machen, also mehr Gäste ziehen. Das heißt, wenn Eintritt meinetwegen 5 Euro ist und der DJ kostet 1.000 Euro, dann ist die Hälfte 500 Euro, der Eintritt kostet 5 Euro. Das heißt, der muss 100 Leute schon mal an der Kasse ziehen. Ne?
Ja.
Und so als Veranstalter kannst du es als Faustformel nehmen. Und dann kannst du ja ausrechnen, ist der bekannt genug, damit er 100 Leute zieht, also extra nur wegen ihm kommen. Und die anderen 50% machen die Leute dann an der Gastro, ne? Also ja. Umsatz durch Getränke. ja, auf jeden Fall, also Festival-DJs haben wir gerade ausgerechnet, eher schlechter sogar noch bezahlt, als wenn du ein Vollprofi-Resident-DJ bist.
Vielleicht hört uns ja irgendwer da draußen zu und schlägt gerade die Hände über den Kopf zusammen und sagt, die Alte, ihr rechnet alles falsch. Gerne bei uns melden. Also,
ja, ihr müsst immer bedenken, wir versuchen hier so Mittelwerte, ne? Also wir wissen, ich weiß natürlich auch, ich kenne ein paar Jungs, die verdienen mehr, auch bei Festivals und so. Und dann spielen die ja auch im Winter oder im Herbst und so, auch im Ausland noch Gigs und so. Gibt es ja Urlaubsorte und so, ne? Das gibt es natürlich alles. Aber wir müssen immer so, also meine Erfahrung ist, du machst einen Mittelwert und die Realität liegt dann meistens sogar noch drunter. Weißt du?
Ja, also ich möchte mal ganz kurz was sagen und das vielleicht hat man das schon gemerkt, dass ich mich hier gerade so ein bisschen so sträube oder ich das alles so merkwürdig finde. Und zwar geht es mir darum auch dieses Fake it till you make it, ne? Das, was man aus dem Hip-Hop so kennt, dass du so tust, als wärst du krass, dass du von irgendwelchen Flughäfen Selfies postest, dass du dir vielleicht noch einen krassen Wagen liest und so. Und also eigentlich kenne ich das vor allem aus dem Hip-Hop, weil da ist das halt so, du flexst mit den Dingen, die du halt hast und dann erzeugst du damit Aufmerksamkeit und Leute denken, krass, der hat's geschafft, obwohl du es vielleicht noch gar nicht geschafft hast, aber dadurch, dass du es vortäuschst, schaffst du es. Also es ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung und ich hab jetzt so manchmal das Gefühl gehabt, dass dieser Weg auch schon so bei so EDM-DJs so leicht anfing. Verstehst du? So, dass ich so dachte, so die
ja, ich weiß.
Ne, so tun, als ob und yo, jetzt chill ich mit denen hier und bin heute in Hamburg und morgen bin ich in Berlin und dann bin ich mal hier in London und so. Und
ja, aber dein Konto im echten Leben macht immer mit Minus.
Genau.
Ja,
also, das gefällt mir einfach nicht. Also,
ja, ja. Also es gibt ja auch so viele Jungs aus der Szene, die, also wir hatten das ja letztens mit der Privatinsolvenz von Jan Like. Ja. Also nicht nur er, sondern das haben viele DJs, die sind dann irgendwie, haben sie dann nie Steuern gezahlt, ne? Und dann kam dann irgendwann das Finanzamt und hat mal aufgeräumt und dann war Ende im Schicht im Schacht, ne? Ja. Gibt es ganz viele Beispiele, auch von relativ erfolgreichen DJs aus der Szene. Ja.
Witzigerweise finde ich, dass das gerade bei, ich kriege das immer so mit, Bands, ne, also jetzt die so, ja, meistens machen die Rockmucke, keine Ahnung, so echte Bands, so, die sind häufig überhaupt nicht verschlossen oder beziehungsweise gar nicht, ja, so, also die erzählen halt einfach, dass das voll schwer ist, dass man da sehr wenig Geld kriegt und dass man da noch nebenbei ackern muss und so. Vielleicht ist das aber auch, gehört das irgendwie auch zum Image der Band. Vielleicht passt das da besser, das auch zugeben zu können, dass das voll das Herzensding ist und man das finanziell eben gar nicht so geil. Und vielleicht muss so ein EDM-DJ, muss so dieses Image wahren des Sunny Boys, der von Ibiza-Party zu Ibiza-Party springt und gar nicht so richtig struggelt, weil es also so gar nicht so so am Rande ist, weil das einfach sexy ist, keine Ahnung. Vielleicht gehört das dazu.
Gut, keine Ahnung. Das gehört dazu, so ist die Szene halt. Ne? Mhm. Also die EDM-Szene ist ja auch komplett unpolitisch eigentlich. Ja. Also es gibt ja nicht irgendwie Songs oder Tracks mit politischen Botschaften, also ganz selten vielleicht mal, aber in der Rockszene oder in der Popszene, da wird die ganze Zeit über Politik, also wenn nicht über Liebe gesungen wird, dann oft politische Statements oder irgendwie so open-minded oder so. Ne?
Klar,
also
das würde auch gar nicht reinpassen, wenn die dann auf einmal vorm Lambo stehen und sagen, geil, wir fahren jetzt mit unserem ganzen Zeug hier zum nächsten Gig.
Genau, und die EDM-Szene ist relativ rosarote Brille, also muss man eigentlich nur so sagen. Ne? Also Instagram, lass grüßen. Und in der Hip-Hop-Szene ist es noch viel schlimmer. Ne? Also das ist ja schon ein bisschen das Lächerliche überzeichnet teilweise.
Ja, ja.
Gerade in Amerika und auch in den 2000ern und so. Ne? Oder hier Puff Daddy da mit seinem Speedboat über den See ballern und sowas. Also Lamborghini ohne Ende. Ja. Das gibt es jetzt auch wieder in der Deutschrap-Szene, da fahren sie alle Mercedes, ne?
Mercedes, AMG, AMG. Ja.
Nee, aber lass uns nochmal wieder zurück zum Thema kommen. Also wir haben ja jetzt gerade ausgerechnet, so Festival-DJ eher so, ne? Also wir müssen nochmal kurz sagen, wenn du es schaffst, irgendwie ein Management an den Start zu kriegen, ne? Also die sich um dich kümmern, dann bist du schon mal einen ganz ordentlichen Schritt weiter. Dann verdienst du in der Regel auch schon so viel, dass es sich lohnt, für so ein Management für dich zu arbeiten. Dann bist du schon raus aus unserer Rechnung. Aber wenn du noch komplett alles selber machst, dann bist du vielleicht gerade so in unserer Rechnung drin. Und dann müssen die sich ja auch natürlich selber noch um ihren Instagram-Account kümmern und um ihr Marketing, ne? Und du weißt, wie das ist. Nicht jeder ist der geborene Marketing-Experte von Geburt an. Also du musst ja heutzutage, wenn du DJ bist, musst du ja, also du musst erstmal ein bisschen musikalisch sein, du musst auflegen können, du musst ein Gefühl für Musik haben, also welche Songs ich rausnehmen kann. So, dann baust du vielleicht noch ein paar Mashups oder so, das musst du auch können. Dann musst du aber auch Photoshop beherrschen und so, ne? Also dieses Instagram-Game mitspielen, da musst du Marketing ein bisschen können und pipapo, ne?
Ja, wobei das tatsächlich, glaube ich, für diese Festival-DJs tatsächlich noch wichtiger ist, weil, wie ich das jetzt so mitbekommen habe von mehreren Event-DJs, die müssen das nicht so krass. Also, wenn die sich einmal so als Hochzeits- oder Event-DJ etabliert
haben. Da sind wir ja nicht.
Achso, okay, du hast jetzt nur Booking und Club-DJ. Ja. Obwohl, der Club-DJ muss es auch nicht, oder?
Nee, geht einmal im Jahr zum Fotoshooting und dann hat er Pressefotos für das aktuelle Jahr.
Ja, okay.
Und damit kann er der Club arbeiten und so, das
reicht. Aber guck mal, dann hast du doch gerade gesagt, der Festival-DJ, der muss jetzt auch noch, aber ich
der muss auch noch den Fotografen bezahlen, der mitkommt.
Ja, und so, aber ich glaube, und da sind wir wieder bei dem Punkt, du sagst jetzt, der muss das. Ich glaube, die machen das, also ganz viele machen das zwar, aber das bringt gar nichts. Also
ja, ja, das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, aber also, deswegen stimmt aber für mich der Satz auch nicht, man muss das machen, weil das stimmt ja nicht. Ich glaube, die versuchen, also ganz viele, ich hoffe, ich trete jetzt ganz vielen auf den Schlips, faken dieses Game, also spielen dieses Fake-Game mit, so, und machen da gar kein Geld. Und versuchen da irgendwas darzustellen, was nicht stimmt. Und das finde ich so merkwürdig, weil ich finde es gar nicht schlimm, wenn du sagen würdest, wisst ihr was, ich lege für lau auf oder ich buttere voll rein, weil das ist voll, was ich liebe. Ich persönlich fände das gar nicht schlimm. Aber vielleicht ist das einfach echt, vielleicht darf man das nicht sagen. Dann ist man direkt ein Verlierer oder so. Und keiner will einen Verlierer-DJ sehen.
Ja, also wir haben das Thema angefangen, Real DJs. Ja. I need a second job. Also wir sind ja schon davon ausgegangen, von Leuten, die auch Geld verdienen.
Okay, aber dann will ich sagen, ist ein Festival-DJ überhaupt ein Real DJ?
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Okay. Also ich bin muss man ja mal gucken. Ne? Also natürlich gibt es auch bei den Festival-DJs, die am Wochenende irgendwo in Deutschland Festival, die arbeiten dann auch irgendwie oder haben zumindest auch einen halben Job oder so, ne? Irgendwie von Montags bis Mittwochs oder so. Hatte ich das nicht letzte Woche auch hier, selbst so Ballermann-Stars, also die am Ballermann wirklich Stars sind.
Müssen nebenbei noch als Zahnarzt arbeiten.
Müssen nebenbei noch als Zahnarzt arbeiten.
Boah, so traurig ist die Welt. Man kann nicht mal mehr nur Ballermann-Heini sein. Man muss auch noch Zahnarzt sein.
Genau. Also das wird ja auch alles nicht, also du hast auch ein Zeitfenster, ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Gerade so als Festival-DJ, du fängst ja irgendwie, wenn du irgendwann nachher 40 bist oder so, dann wird es auch echt schon schwer, dann will dich da oben auch kaum noch jemand sehen. Ne?
Dann darfst du nur noch David Guetta heißen und musst 6 Tage die Woche mit deinem Personal Trainer dafür sorgen, dass du auf jeden Fall optisch noch mit der Jugend mithalten kannst, sonst will dich keiner sehen. Ja,
ja, also es gibt natürlich Ausnahmen, selbstverständlich. Also ich habe heute noch gelesen, der Timmy Trumpet, glaube ich, der ist auch erst 37 und der zündet ja jetzt auch erst, oder Don Diablo ist, glaube ich, auch schon 37. Ja, also, ne? Ja. Aber in der Regel ist es ja so, du musst schon irgendwie relativ früh anfangen, also so Mitte 20 musst du schon richtig gut am Start sein, damit du dann, wenn du wirklich nach ganz oben willst, ne, also wenn du in die Top 100-Liste der DJs da willst, dann musst du ja schon Mitte 20, dann musst du es auch irgendwie mit 30 geschafft haben schon fast, ne, oder so irgendwie so Anfang 30 oder so. Ne?
Sebi, ich glaube, wir sollten vielleicht so langsam unsere Träume auf der Tomorrowland Mainstage auflegen zu wollen, an den Nagel hängen.
Ja, man, also worauf ich hinaus will, wir sind immer noch nicht bei der Antwort vom DJ City da. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich weiß, das klingt ein bisschen brutal jetzt, ne? Weil wir sehen den ganzen Tag immer diese Instagram-Welt und alles ist rosarot und der DJ legt halt auf einer Stage auf, vor ihm stehen 2000 Leute, schwenken seine Fahnen und alles ist toll, ne? Mhm. Aber man kann das natürlich wirklich auch mal vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt betrachten und das macht eigentlich keinen Spaß, aber dann kann man sich natürlich fragen, ey, schafft man das nur damit zu überleben und wenn ja, wie gut geht's einem dann so, ne? Also lebst du dann irgendwie, würdest du als, wenn du an der Tankstelle arbeitest, würdest du vielleicht sogar mehr verdienen, ja?
Und wärst und glücklicher.
Ja, also wir können ja nochmal, ich möchte mal einen Kommentar noch vorlesen und zwar hat der Mark Bale, schöne Grüße, hat einen Kommentar drunter geschrieben unter das Posting von Instagram und er schrieb als Antwort sozusagen, naja, kein Herz, keine Leidenschaft für die Musikauswahl, fürs Mixing und für Mixing-Skills, Aufbau und Durchsetzung von eigenem Stil, Entwicklung von eigenem Geschmack. Am liebsten in irgendeinem Forum irgendwelche Trackpacks gratis laden und dann ab in den Club für Umme natürlich. So werden dann solche Leute zu Mitbewerbern und schon hast du Probleme als Profi, weil der Chef des Clubs meint, den Spezi dann zweimal im Laden spielen zu lassen. An den Termin, wo du eigentlich dran warst. So kann dann weder der Spezi noch der Profi davon leben und muss noch Handreiniger bei Douglas verkaufen oder ähnliches. Was Marc damit sagen will, günstige Konkurrenz sozusagen, ne? Für die Clubs auf jeden Fall.
Ja, aber da muss man ihm halt leider entgegensetzen, wenn die günstige Konkurrenz dem Fußvolk da draußen ausreicht, was ja anscheinend so ist, sonst würde das nicht eine Woche halten, dass man mal so einen bucht, ne? Dann ist vielleicht der Job einfach insgesamt im Eimer. Also,
ja.
Ne,
ja,
ja. Was willst du denn dann argumentieren? So, ja, aber das gibt es noch in viel geiler. Ja, und? Interessiert aber keinen.
Also da sind wir natürlich gerade wieder beim Betriebswirtschaftlichen. Ja. Wenn der Günstigere das hinkriegt auch, dann ist, hat er gewonnen. Ne? Dann hat sich der Markt so durchgesetzt. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, es gab mal eine Zeit, wo die Diskothekenbesitzer das probiert haben. Also da haben sie wirklich die 100-Euro-DJs dahingestellt, also wirklich Newcomer. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Läden haben dann eher abgebaut. Und dann hat sich eigentlich so vom Gefühl her, würde ich sagen, hat sich das eingebürgert, dass wirklich erfahrene Hasen an den Decks stehen. Und die sind dann auch meinetwegen alle schon doppelt so alt wie das Publikum. Und das ist keine Kunst, ne? Das Publikum ist halt 16 bis 24 oder so.
Ja.
Und dann stehen da oben halt Jungs, die sind schon einen Tag älter. Aber die bringen halt die Erfahrung mit und die wissen, wie man auch morgens um 4 Uhr noch den Laden am Laufen erhält, ohne dass die Stimmung in sich implodiert sozusagen, weißt du? Also ab 2:30 fangen die Leute an zu gehen oder ab 3 und dann wird es natürlich leerer. Und dann ist aber die Kunst, trotzdem noch die Partystimmung bis zum Ende aufrechtzuerhalten. So, ne?
Ja.
Wenn der ganze Laden brechend voll ist, und so dass keiner vom Floor runtergehen kann, das kann jeder auflegen. Ne? Aber das ist ja nicht die Kunst. Die Kunst ist ja
so ein bisschen, also eigentlich kann man ja sagen, der Festival-DJ hat es viel leichter.
Der Festival-DJ hat definitiv
leichter. Weil die Leute, die da hingekommen sind, die gehen ja nicht, wenn der Kacke ist. Also.
Ja, kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe Resident-DJ gemacht ohne Ende und auch diese Booking-DJ-Sachen, also wirklich Stunden des Set, ne, irgendwo, das ist Pillepalle dagegen.
Mhm.
Ja.
Ja, hat sich nicht durchgesetzt, also du sagst dann zuletzt, dieses Billig-Konzept hat dann eher nicht geklappt.
Genau, deswegen weiß ich nicht genau, ob die, ob das so um 100% zutrifft, also die Antwort von dem Markt. Warum, also deswegen, ob gerade Profi-DJs genau deswegen noch einen zweiten Job brauchen, schwierig. Also das ist sowieso, also wenn man sich das mal so überlegt, so die Clubs, ne, also wenn die Großraumdiskotheken, da wird richtig Kohle umgesetzt teilweise. Ne? Also wenn die gut laufen.
Gibt's
die
das?
Läden. Ja, ja, wenn die Läden groß sind und es gibt ja immer noch ein paar Läden, die sind groß und laufen gut, da wird auch heute noch das Geld mit der Schubkarre rausgefahren, so zweimal die Nacht. Und der DJ wird trotzdem
zweimal die Woche, ja. In der Nacht zweimal die Nacht. Achso, die
ja, zweimal die Nacht.
Zweimal die Nacht raus.
Ist voll und dann wird die nochmal rausgefahren.
Okay, ich hab jetzt verstanden, ja, ist klar.
ja, und der DJ kriegt im Verhältnis zum Umsatz relativ wenig Geld. Ne? Und
der wäre eigentlich mal Zeit, DJ-Bezahlung verändern. Umsatzbeteiligung.
Ja. Ja, man kann sich natürlich auch fragen, okay, wenn du halt nur 2 Tage die Woche arbeitest, dann ist es natürlich auch klar, dass du halt weniger verdienst, ne?
Ja.
Als andere Menschen, ne? Ja. Ja, schwierig.
Ja, also.
Ich glaube, das hat auch viel mit den Öffnungstagen zu tun. Also, Großraumdiskotheken, die früher 3 Öffnungstage hatten. Und wenn da 3-mal der gleiche DJ stand, dann hat er natürlich deutlich mehr verdient, als wenn er heute nur noch einen Samstagabend hat.
Ja.
Oder irgendwie alle 2 Wochen nochmal einen Freitag dazu.
Was ist eigentlich dieses DJ City?
Das ist ein DJ-Pool.
Ah, okay. Also da können DJs drin sein und dann kriegen die Tracks.
Genau, ich bin da zum Beispiel auch angemeldet, da kannst du dich kostenpflichtig anmelden und dann können die Plattenfirmen ihre Songs da hinschicken und die werden dann da zur Verfügung gestellt. Ja. Genau, und dann
die. Aber ich höre das jetzt, also du bist ja so krass im Game drin und ich höre das jetzt irgendwie so seit keine Ahnung, wie lange reden wir schon darüber, fast jetzt schon 1,5 Jahren, seitdem es die Klangküche gibt. Immer weiter Clubsterben, DJ schwerer, schwerer, schwerer und so. Also so ein Trend, entweder stagniert er irgendwann oder das Ganze geht gegen null, dann gibt es keine DJs mehr oder es geht wieder bergauf. So, wo befinden wir uns denn gerade, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es geht noch bergab. Also wir sind auch nicht in der Talsohle angekommen.
Okay.
Ja, also viel Konkurrenz. Ich bin jetzt auch, da müsste man mal so Leute vom BDI oder wie heißt der Diskothekenverband noch? Ja, keine Ahnung. Mhm. Die müsste man mal fragen für die genaue Ursachenforschung. Aber, weiß nicht, so mit dem Tomorrowland 2011, 2012 ist ja ein riesen Festival-Hype ausgebrochen. Ne?
Ja.
Und die Festivals, also jedes kleine Dorf in Deutschland hat mittlerweile ein Festival, zumindest ein Tagesfestival. Das ist natürlich auch alles Konkurrenz für die Clubs, ne? Und,
ich finde es ist halt auch geil, ne? Du gehst auf ein Festival, kannst schon mittags los, kannst ja, ist noch hell, hast voll viel Power, bist nicht müde, kannst bis abends, kommst nach Hause, ist 10 Uhr, kannst ins Bett. Nächster Tag ist voll gut.
Ja, aber, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das Hauptmotiv ist, aber so Open Air, das Feeling mit deinen Freunden dann da in der Sonne und so, ne, und ja, laute Musik Open Air, das ist schon was ganz anderes, ne? Clubs, Club ist auch so ein 90er-Ding irgendwie, ne? Also die, ja, die ganzen Diskotheken, sie wurden ja alle so in den 90ern aus dem Boden gestampft und an dem Konzept hat sich ja bis heute nichts geändert, ne? Und wir haben jetzt bald 2020. Das heißt, irgendwie so ein 30 Jahre altes Konzept ohne große Innovation und Weiterentwicklung, das lutscht sich auch ein bisschen aus, ne?
Ja, klar.
Und so ein zweiter Grund. Dritter Grund, früher bist du halt in die Diskothek gefahren, um Frauen und Männer kennenzulernen. Also ich rede jetzt so vor Ende der 90er, bevor es das Internet irgendwie gab oder ja, Social Media kam ja noch später. Da bist du wirklich losgefahren, um Leute kennenzulernen. Das brauchst du heute auch nicht mehr machen.
Ja.
Hashtag Tinder und so weiter. Ne? Und so dritter Grund. Ich glaube, die Liste könnte man echt lange weiterführen.
Ja, wir hatten das ja tatsächlich in der Klangküche ja, genau so auch schon gesagt. Ne? Also,
genau, die ja, Kids, die brauchen heute auch ihr Geld für Computerspiele, für das Playstation. Das brauchtest du früher nicht. Da konntest du alles ja, am Wochenende wegsaufen. Das geht heute nicht mehr. Und ja, so weiter und so fort. Die
virtuelle Welt ist halt aber auch attraktiv geworden. Ne? Also,
ja, auf jeden Fall.
Ich habe das ja selber schon gemerkt. Ich war vor ein paar Wochen wieder in Hamburg, habe meinen Geschäftspartner von Futorial besucht und was haben wir gemacht Samstagabend? Wir haben vom Fernseher gegangen und haben uns PUBG Tournaments, also Livestream der PUBG Nations League angeguckt.
Genau, oder?
Wir sitzen also, dann da und gucken anderen Leuten da beim Zocken zu. Es ist wie ein Sportevent, ne?
Ja, ja, oder Hashtag Netflix, ne? Also früh, ja, ja, heute machen Netflix-Abend, ne? Ja. Fangen abends um 8 Uhr an und haben morgens um 4 Uhr die Serie durch, ne?
Das, ja, genau.
Und gehen halt nicht in Clubs, oder?
Ja, Binge-Watching und so, ja.
Ja, das sind alles Gründe, warum die Clubs abgebaut haben. Und das sind natürlich dann auch indirekt Gründe, warum DJs halt nicht mehr so gefragt sind. Ne?
Ja, und weißt du, machen wir mal so einen kleinen Blick in die Zukunft. Glaubst ja, du, dass das Thema komplett automatisierte DJ-Systeme sich durch, also auch passieren werden?
Nee, das glaube ich nicht.
Glaubst
das
du nicht?
Nee, glaube ich nicht. Das wird sich nicht durchsetzen.
Das wird sich nicht durchsetzen?
Nee. Du brauchst immer noch, also ein guter Resident-DJ ist auch immer ein Vollprofi am Mikro. Und der weiß genau, zu welchem Zeitpunkt er die Menge einheizen muss, Hände nach oben mitspringen und alles, die Zicke-Zacke und so, ne?
Weil wir schaffen es bald, Autos selbst fahren zu lassen, aber das kriegt man nicht hin.
Ja, das ist Animation. Also ich glaube nicht, dass das so ein Roboter im Urlaubsclub wird auch nicht den Animateur da ersetzen. Die wollen immer noch einen echten Menschen da stehen und sehen.
Okay, dann warte, dann hau ich was anderes in die Runde.
Ja.
Wie wär's mit Events, wo du quasi riesigen Bildschirm, ja, und der Live-DJ wird aber nur, der ist nur zugeschaltet.
Ja, das könnte sowas sein.
Und dann kannst du nämlich sagen, dann nimmst du nämlich die, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dann verdienen die eh schon viel verdienen, noch mehr, weil dann sagt, zum Beispiel dann Marshmallow hier, ganz beliebt bei Kindern, Marshmallow DJ oder macht so ein Worldwide Set, weißt du, dann ist der in den größten Clubs der Welt gleichzeitig auf dem Bildschirm. Und dann können in, weiß ich nicht, 500 Clubs der Welt gleichzeitig alle das Marshmallow-Set. Und
ja,
der
aber
steht
die
einfach
dann
vorm Greenscreen und, ne?
Ja, aber die kommen da nicht. Also das funktioniert nicht, wenn auf einem Screen funktioniert das nicht. Also die Leute gehen ins Bootshaus, weil die da Timmy Trumpet, Hardwell, Danik und
weil der da Dead physisch Mouse, steht, ja.
Weil der physisch da steht und du kannst dem so nah sein wie sonst nicht.
Ja, stimmt. Wenn der virtuell ist, dann bist du auch selber virtuell. Also dann gehst du nur quasi an deinen PC, dann würdest du vielleicht das Marshmallow-Set dir online angucken.
Das kannst du ja jetzt auch schon machen, ne? Also du kannst
genau,
ja schon.
Genau, bei Fortnite hat er ja da aufgelegt.
Genau, also ja, oder du guckst ja einfach seine Sets von irgendwelchen Festivals an. Das
ja,
ist
ja,
genau dasselbe. Eigentlich ist das die maximale Distanz, die du da haben kannst. Also viel weiter weg kann ja gar nicht sein. Auf einer 2D-Scheibe, auf einer Bildschirmscheibe in 2D das und überhaupt nicht physisch nahbar, das ist ja maximale Entfernung.
Boah,
das,
dann müsste ich den ja eigentlich so am liebsten haben, Marshmallow, wenn der mir am maximal entferntesten ist.
Ja, dann möchtest du dein Lieblings-DJ, möchtest du so, ist ja am liebsten. genau.
Gut, warte, ich muss kurz abhaken. Marshmallow Diss in der Folge untergebracht. So, ja. Weiter.
Ey, wir haben jetzt schon gleich eine Stunde rum, wir haben noch gar nicht alles besprochen. Ich wollte noch eben sagen, die Hochzeits-DJs und Event-DJs, also die mobilen DJs, die haben wir noch gar nicht reingemacht in die Rechnung. Da kann ich dir aber sagen, da funktioniert das deutlich leichter, davon zu leben.
Ja, glaube ich auch.
Weil da bist du nämlich so, da kannst du ganz schnell eben die Rechnung, wir haben vorhin Club-DJ 600 Euro haben wir aufgemacht, ne? Hochzeits-DJ, wenn du dann im Schnitt so 750 Euro rechnest für eine Hochzeit.
Also ich sag seinen Namen diesmal nicht nochmal, aber ich habe ja einen Bekannten.
Ja.
Und er sagte mir tatsächlich, er hat, weil er reinkommen wollte, hat er mit, glaube ich, 500 Euro pro Ding angefangen, musste aber relativ schnell auf 700, 800 Euro und jetzt über 1000 Euro gehen, weil einfach die Anfragen immer mehr wurden, ne? Und genau, also jetzt easy peasy, immer Hochzeiten, locker so quasi um die 1000 Euro ist kein Problem.
Genau, also Mittelwert hatte ich 750 Euro angesetzt. Kannst halt nach oben geht das mir natürlich mehr.
Worauf ich hinaus will, ist, wir haben es eben gesagt, bist du ein Veranstalter mal so weit hast, dass du mit dem sagst, so ey, 1000 Euro, ne? Das kannst du dir mal als Festival-DJ oder als Resident-DJ mal wirklich überlegen, bis du so eine Summe dann nennen kannst, ne? Und bei Events bist du ganz schnell dort. Das
wäre noch viel interessanter, wenn du, also Firmen-Events noch besser bezahlt. Also wenn eine große Firma ihr 50-jähriges Jubiläum feiert oder so, da kannst du nochmal eine ganz andere Gage aufrufen. Die buchen dich auch gar nicht, wenn du zu günstig bist. Ne? Ja. Dann ist das schnell auch ein Zeichen von Qualität. Also der teure DJ ist dann auch der gute DJ.
Ich habe eine ganz interessante Geschichte, und zwar ich mache ja Video- und Fotoaufträge auch, und für eine Firma habe ich jetzt gerade wieder die Firmenporträts fotografiert, und eine Mitarbeiterin arbeitet auch, also die ist dort angestellt, aber die hat auch jahrelang als DJ gearbeitet, und die macht auch nur so Events, und zuletzt irgendwie war die dann bei der VIP-Party am Nürburgring von Ferrari. Also Ferrari selbst hat ein Event am Nürburgring gehabt. Also nur intern. Nur Ferrari, ist jetzt keine öffentliche Party. Und dort hat sie dann aufgelegt. Und ich sag mal keine Zahlen, aber du könnt euch vorstellen, da geht ein bisschen was über den Tisch.
Ja, genau. Also und dann im Sommer, also ne, wie die Festivalsaison, vielleicht sogar noch ein paar Monate mehr. Also im Mai wird auch schon geheiratet und im April bis in Oktober. Da kannst du dann auch, wenn du guter Hochzeitsvideo machst, du Freitags und Samstags, ne?
Ja.
Und dann kannst du davon kannst du dann auch leben. Wie gesagt, wir haben jetzt auch immer nur, man muss das auch mal gucken, wie ist deine Lebenssituation, ne? Wenn du alleine wohnst oder wenn du eine Familie hast, das ist ein Riesenunterschied. Da kann sich deine Fixkosten verdoppeln sich dann plötzlich.
Ja, ne? Also vielleicht müssen wir es auch nochmal so sagen. Ich habe jetzt eben so ein bisschen vielleicht den einen oder anderen jungen Festival-DJ vor den Kopf gestoßen, der vielleicht selber jetzt sagt, hey, wieso, ich bin Student, ich habe monatliche Kosten von, weiß ich nicht, 400 Euro, ja. Ich bin Festival-DJ und kann sowas von locker davon leben, das kann, stimmt natürlich, ne, also.
War bei mir auch so, als ich angefangen habe, ich war dann eigentlich, als Resident-DJ war ich auch noch Student, damals war das viel Geld für einen Studenten, also, du hast dann da in einer Nacht oder in anderthalb Nächten das verdient, was deine Kommilitonen mussten dafür einen Monat nachts an der Tankstelle arbeiten.
Ja, also, ne? Ja.
Und das hast du dann da.
Da kommst du, klar, deswegen, wir müssen natürlich immer, aus welcher Richtung betrachtet man das, ne? Deswegen beschweren sich ja auch in der Regel dann eben die älteren DJs, die das lange gemacht haben, deren Lebenskosten aber mit der Zeit immer weiter gestiegen sind. Ja. Und von unten kommen sozusagen die Jüngeren nach, die aber sagen, ey, hey, 200 Euro für einen Gig, Alter, wie geil ist das denn? Wo kriege ich denn so easy 200 Euro her, ne?
Ja,
und also da prallen Welten aneinander.
Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was du da gerade ansprichst. Also es kommt von unten ja ein junger Nachwuchs nach, ne? Und du bist dann nachher irgendwann der Alte in diesem Zeitfenster.
Und dein Gehalt müsste sich eigentlich halt, müsste es mehr werden. Es müsste immer mehr werden. Aber wird es dann irgendwann als DJ nicht mehr?
Es wird nicht mehr, und von unten kommen die Jungen nach. Das ist halt ein Riesen, du hast Druck von oben, also diesen zeitlichen Druck. Mhm. Also entweder ich sag mal so als Grenze jetzt, ne? Keine Ahnung, 40 Jahre. Entweder hast du bis dahin den Next Big Step geschafft.
Ja.
Oder Kacke halt so, ne?
Ja, genau.
Also mit Next Big Step meine ich wirklich, du hast ein paar Hits am Start, so wie My Candies zum Beispiel, sag ich jetzt mal als Beispiel. Ein paar Hits am Start gehabt und du wirst halt immer gebucht international und das funktioniert alles, ne?
Aber wenn du irgendwo die kleine Lampe bist, so, die irgendwie 2-3 Mini-Releases hast, mit A 2000 Streams oder so, dann wird's dann irgendwann scheiße so, ne? Also ganz hart gesagt.
Was machst du? Als Festival-DJ.
Genau. Ja, 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 also, ne?
Ja, als Festival-DJ muss irgendwann spätestens...
Auch als Resident-DJ, meine ich auch. Also,
ja gut, der muss ja keine Hits. Bei dem ist eigentlich ein natürliches Ende doch dann schon vorprogrammiert,
ja,
oder?
Ja, genau. Ja. Ich meine jetzt, da meine ich nicht Hits, sondern da meine ich das Alter auch so, ne? Weil du verlierst auch irgendwann den
Anschluss.
Du musst halt, ja, du musst dich halt anstrengen, muss ich ja jetzt auch schon. Mhm. In meinem Alter, also ich bin jetzt 38, du musst dich halt anstrengen, den Zugang zu den Kindern nicht zu verlieren, ne? Also das ist halt auch Arbeit, ne?
Ja, ja.
Du musst dir diesen Deutschrap, hörst du dir an und du kannst dann zwar die ganze Zeit sagen, oh, ist das ein Kacke oder ist das ein Mist, aber gleichzeitig musst du immer noch probieren, was sind da eigentlich die guten Tracks, die spielbar sind, was sind die nicht guten, was könnte denen gefallen, was könnte denen nicht gefallen und so weiter und so fort, ne?
Ja, ja.
Das gehört halt dazu.
Du wirst keinen Erfolg haben, wenn du sagst, die ganze Zeit so sagst, so, Kinder, da ist nichts. Papa zeigt euch jetzt mal, was richtige Mucke ist.
Genau, und dann spielst du da irgendwie eine coole Hausnummer, die vor 10 Jahren, aber die gucken nicht alle doof an, so, ne?
Ja.
Ja.
Aber lustigerweise muss man ja sagen, dass dieses, diese Planlosigkeit, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht 1000 Mal wiederholen, dass diese Planlosigkeit in der Musik sich natürlich aktuell ein allgemeines Problem ist und deswegen auch die 90er, 2000er Partys so gut gehen und witzigerweise auch bei den jüngeren Leuten, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ist auch wieder lustig zu sehen, dass das nicht nur ein, sag ich mal, das ist nicht nur so eine, wir sind alt und verstehen es nicht mehr, sondern das ist tatsächlich, glaube ich, eine allgemeine Entwicklung, dass diese Diversität in der aktuellen Musik, dass das nicht mehr so ganz so mitreißend ist. Also
ja. Ja, da kann ich ja noch, ich wollte das ja, habe es ganz am Anfang erwähnt, persönlich für mich, ich wollte ja auch jetzt ein bisschen kürzer treten in Zukunft.
Also was das Resident-DJing anbelangt?
Ja, allgemein das Auflegen,
okay.
Was das betrifft. Also ich merke das jetzt schon hart, wenn ich samstags nachts auflegen muss, ich bin eigentlich den ganzen Sonntag dann im Eimer, einfach weil ich die ganze Woche arbeite viel in der Woche. Und dann machst du auf einmal diesen Switch, ne, in die Nachtschicht rein sozusagen, ne? Und das mit 20 oder so konntest du das wechseln, wie du willst, oder konntest auch freitags und samstags saufen, du warst am Sonntag fit, ne?
Ich habe nie gesoffen und ich konnte auch noch und ich konnte es trotzdem nicht. Also ich habe nie gesoffen und ich war immer im Arsch. Immer, sobald klau mir in der Nacht 2 Stunden Schlaf und du kannst mich 3 Tage wegschmeißen.
Ja, genau.
Das bei mir hat das tatsächlich auch nie was mit dem Alter zu tun gehabt, ne? Also mit 16 einmal irgendwie in der Nacht durchmachen, eine Woche war ich im Eimer. Mein Körper ist, ich bin alt auf die Welt gekommen, keine Ahnung.
Jetlag, genau. Und ja. das wird nicht leichter so, das wird immer schwieriger. Und weißt du, ich stehe dann da oben und ich bin ja auch schon mehr als doppelt so alt dann teilweise als die Kinder da unten. Ja. Und dann stellst du dir irgendwie die Frage, so, muss das noch sein? Aber ich habe ja jetzt auch in letzter Zeit auch...
Warte. Stell mir gerade so vor, du stehst da so, die übelste Assi-Deutschrap-Nummer, die Kids schreien und...
Ja.
Und der Sebi steht da einfach nur ruhig und innerlich tot.
Ja, also
er fühlt ich bin nichts.
Nee, dieses Deutschrap-Gedöns, bin ich auch ganz ehrlich, das trägt auch mit dazu bei. Ich habe echt vor, weiß nicht, das ging ja vor 3 Jahren los ungefähr. Ja, 2016 so, Riesenhype schon. Habe ich gedacht, das wird nur so ein Trend, ne? So ein kurzer Trend, ja. Das kommt und geht wieder. Aber es ist ja bis heute anhaltend und es sieht auch nicht so aus, als wenn es so schnell weggeht. Ne? Also dann ist, vielleicht ist Capital Bra jetzt weg oder so, so halbwegs, aber dann kommt Apache 107 oder wie heißen nach und es kommen immer welche nach. Ne? Und es gibt immer einen Mero, der dann nachkommt. Ja, also was ich damit sagen will.
Wir sollten mir die Folge hier nennen, wie Deutschrap mein mich von innen...
Auffrisst. Zerstört. Nee, es macht dann halt, es ist halt, wird halt anstrengender so, ne? Also auch aus musikalischer Sicht ist auch ein Punkt. Und klar, Auflegen ist halt
nettes Hobby, gut bezahltes nettes Hobby nebenbei so.
Ja.
Aber irgendwann kommst du vielleicht auch in einen Punkt in deinem Leben, wo du dann auf das Geld verzichten kannst. Also wo du sagst, das brauche ich jetzt nicht, mir geht es trotzdem sehr gut. Und dann kann man auch vielleicht mal ein bisschen zurücktreten.
Ja, ja, verstehe. Und wir haben ja jetzt mehr als eine Stunde dafür aufgebracht, rauszufinden, dass es auch einfach sau schwer ist, mit DJing sozusagen den Next Step finanziell auch zu machen. Weil als Festival-Booking-DJ muss der Erfolg erstmal kommen, sonst zahlt dir keiner mehr, egal wie gut du bist. Ja. Als Resident-DJ ist es total limitiert. Also, ja. Ne, da gibt es quasi fast den Next Step nicht.
Nee, gibt es eigentlich
nicht. Und dann ist halt die Frage, ob du dich komplett auf Events und Hochzeiten halt orientieren willst, ne?
Genau, also da kannst du auch ein bisschen Geld verdienen. Aber also man muss dann auch mal realistisch sein. Wir haben ja auch hier, ich mache ja mit dem Alex zusammen Kalmani & Gray. Irgendwie hat jetzt diese Woche ein Song von uns wieder 1 Million Streams gemacht. Also die Marke überschritten, ne? Und jetzt haben wir schon ein paar Songs und wir haben auch bei Konto veröffentlicht und bei WePlay. Und
lass mich raten, im Postfach wird gesprengt mit Booking-Anfragen, stimmt's?
Ja, eben, genau. Ja, nee, genau das ist nicht der Fall. Und ich kenne Acts hier so aus unserer Szene, die sind deutlich größer noch als wir und da sieht das genauso aus. Ja. Ne? Also da kommt auch, das ist alles nur Hobby, ja?
Ja, ja.
Also, und da kann mir jemand erzählen, was er will, er macht hier Pipapo und alles, aber am Ende will ich dann wirklich mal einmal deine Einkommensteuererklärung sehen, wie viel hast du eigentlich verdient in dem Jahr. Und ob das ist so, ob das wirklich Sinn macht alles, ne?
Ja.
Und genau, also und zu meiner Situation, ich arbeite jetzt seit Jahren 7 Tage die Woche. Und wenn du dann irgendwann mal finanziell in der Lage bist, sagen kannst, okay, ich mache das jetzt mal ein bisschen weniger, also das Auflegen, das tut mir nicht weh, dann habe ich halt mal einen Tag, dann ist der Sonntag frei, weißt du? Also dann kannst du sonntags mit der Family was machen.
Hat auch was Schönes, oder? Ja,
das hat was Schönes. Und deswegen, ich habe jetzt erstmal am 31.12. letztes Booking eigentlich so, dann habe ich irgendwie im April nochmal so ein Event, das habe ich ja schon vom Dreivierteljahr angenommen, aber das wollte ich erstmal zu kürzer treten. So.
Gibt das Mark van Damme Closing Party?
Nee, du hast ja, genau, also du hast ja vorhin gefragt, ob ich das ganz einstellen will, da würde ich erstmal verneinen, sagt niemals nie. Es kann ja auch sein, dass sich die finanziellen Situationen, dass sich die ändert hier im Haushalt und dann mache ich wieder Bookings. So, das kann auch
muss sein. Er wieder losziehen. Der 53 ja, gesagt, Jahre alte DJ. Hallo Kinder!
Also DJ kannst du eigentlich lange machen. Ne? Also wenn du dann, Mainfloor in einer Großraumdiskothek vielleicht nicht mehr, ne, in dem Alter, ja. Aber dann kannst du immer noch, es gibt dann immer noch die Schlager-Area oder du kannst immer noch so Silberhochzeiten machen und sowas. Also auflegen kannst du halt lange, ne? Weil du kannst immer für irgendwelche, du hast immer ein Publikum irgendwo, das in deinem Alter ist. Das findest du wohl irgendwie.
Das klingt echt so alles so ein bisschen, boah. So ein abgehalfter. Erinnert mich an den Film, hast du den Wrestler gesehen? The Wrestler.
Hab ich gesehen. Ja.
Ne, das ist auch quasi so, der ist Wrestling, hat ihn total zerstört und völlig im Arsch, aber dann am Ende finanziell angeschlagen, muss er wieder losziehen. So ist der alte DJ auch.
Comeback, ja. Nee, also deswegen sage ich, also ganz, oder wenn jemand aus der Clique heiratet oder so, dann sage ich natürlich auch nicht nein, wenn die mich dann als DJ haben wollen. Also, ne? Das auf keinen Fall. Also ich kann auch sein, dass. Wenn man dann mal, oder vielleicht mal ein Booking im Monat oder irgendwie sowas, ne? Aber prinzipiell mal ein bisschen kürzer treten. Aber das ist ja jetzt völlig uninteressant. Was ich viel interessanter finde, ist diese These, dass das.
Das ist völlig uninteressant.
Dass viel in diesem Business, in dieser EDM-Bubble, also gerade in dieser deutschen EDM-Bubble, dass da sehr viel mehr Schein ist als Sein und dass auch. Für die meisten ist das eigentlich nur ein Hobby-Dings, ne?
Ja. Ja, aber weißt du, was ich so geil finde, ist, mich würde mal interessieren, bei wem dieses Fake it till you make it so auf Dauer dann eigentlich auch mal geklappt hat. Also das.
Kann ich dir sagen, also Klaas hatten wir letztens zu Gast, bin ich ziemlich sicher, dass es bei dem ganz gut
war. Ja, aber hat er es gefaked vorher?
Nein, überhaupt nicht.
Das meinte ich ja. Also ich meine,
der hat das gar nicht genötigt gehabt. Ja.
Nee, ich meine wirklich, bei wem hat das funktioniert durch einen teal und orange gefärbten Insta-Kanal mit Yo Leute, ich bin gerade hier. Wo hat das funktioniert? Das würde ich gerne mal wissen. Man weiß es halt nicht. Aber
nee, weiß man nicht. Vielleicht ist es auch noch zu früh zum Bewerten, weil also das Instagram-Game ist ja auch noch relativ jung. So, ne? Also
ja, meinst du, vielleicht in 10 Jahren haben dann manche sich da hochgefaked?
Ja, guck mal in 10 Jahren auch mal drauf. Also wenn wir vor 1-2 Jahren den Startschuss hatten, ist es noch vielleicht zu früh, jetzt ein Fazit zu ziehen. Ne?
Kann sein. Ist ein Long-Term-Invest. Muss da richtig lange Teal in Orange rein investieren.
Ja, ich glaube, das ist wie im richtigen Leben. Ne? Also bei manchen wird es funktionieren und bei manchen halt nicht. Ne? Das ist so, bei ein paar wird es klappen auch nicht. Was ich dir aber auch sagen kann, ist, ey, wenn du so in so einem mittelständischen Unternehmen bist oder irgendwie sowas oder so, dich mit so einem Mittelständler unterhältst, ne, und dann ein bisschen auch mal über Kohle sprichst, die gucken dich dann an und die sagen, ey, Alter, das ist überhaupt kein Business, was du da machst. Da. Ja. Du fliegst hier, bist hier jedes Wochenende, aber das ist doch kein Business. Das ist
Selbstzerstörung.
Ja,
du verdienst so. Doch kein Geld, ja, ich weiß.
Genau, du betreibst so einen Riesenaufwand und kriegst ein Taschengeld.
Sind einfach nur so fassungslos, was du für einen Aufwand betreibst für nichts und wieder nichts. Ja, es ist tatsächlich so.
Also das ist halt Musikbusiness, ne?
Deswegen machen wir das ja auch nicht hauptberuflich. Ja. Weil wir halt relativ, also ich habe das dann immer, ne, klar, ich habe es ja auch relativ schnell gemerkt. Ich habe so gemerkt, ey, da ist doch nichts zu holen.
Ja.
Ich mag halt Musik machen, deswegen mache ich Mucke, ne? Und habe so Bock, da auch so ein bisschen mitzuspielen. Und aber also ich mache einen Filmauftrag und da kann ich 6-mal für auflegen gehen, ne?
Ja, das Problem ist halt, da könnte Basti jetzt auch, das hat er, glaube ich, mal erzählt, schöne Grüße übrigens, wenn du in Deutschland selbstständig bist, dann musst du halt echt ordentlich verdienen. Also meine Faustregel ist so 5.000 Euro musst du im Monat haben. Wegen Krankenversicherung, wegen Steuern, wegen ne? Alles Mögliche musst du ja selber bezahlen. Und das musst du erstmal hinkriegen, so viel zu verdienen.
Ja, da musst du schon richtig rankarren.
Da musst du schon ordentlich fleißig treten. Ja. Und als DJ ist das schon, musst du schon ordentlich Gas geben.
Ja. Ja, also vielleicht ist ja, was wir hier machen, mal so ein bisschen wieder mal den Finger in die Wunde, auch mal ein bisschen offenlegen. Ist ja sowieso irgendwie mein, weiß nicht, solange ich denken kann, mache ich das. Dinge direkt und hart ansprechen, Leute ärgern. Aber vielleicht können wir damit dann auch mal ein bisschen was wieder bewegen, weil dieses ganze Rumgefake, ich finde, das nervt so. Also ich finde, dann ist mir tatsächlich der arme Produzent, der tatsächlich arm ist, aber es einfach macht, weil er es liebt und an seinen Traum glaubt, ja, der ist mir viel sympathischer.
Ich weiß nicht, Authentizität, ne?
Ja.
Authentizität. Genau, T-Dad.
Ja.
Das ist doch, hat sich doch immer durchgesetzt, oder? Also wenn der Künstler authentisch ist.
Eigentlich schon,
dachte
ich zumindest, ja.
Ja, hat sich doch eigentlich immer bewährt, so. Ja. Und mir fällt auch so irgendwie, weiß nicht, es schweift jetzt ab, aber irgendwie so Dieter Bohlen oder so, der hat ja auch in seinem Buch damals geschrieben, er hat auch 2000 Songs produziert, alle gefloppt und ihm ging scheiße und er musste fast auf der Straße sitzen. Also die erzählen das ja auch alles, ne?
Ja.
Ob das nachher stimmt oder so, weiß ich nicht, aber direkt mit der Bling-Bling-Welt hat er auch nicht angefangen, weißt du, zu erzählen seine Story.
Ja, ja. Ich fand das witzig. Capital Bra war letztens bei Late Night Berlin. Hat so einen Prank gesehen von Klaas. Der hatte den irgendwie so eingeladen und hat dann so Wortschnipsel, die er gesagt hat im Interview, benutzt, um ein Lied daraus zu machen.
Naja.
Und auf jeden Fall kam er danach in die Sendung und dann wollte Klaas so ein bisschen darauf hinaus, so und ganz Tag nur hier kiffen, hahaha, pipapo und so. Und man hat so voll gemerkt, Capital Bra, das hat ihn tatsächlich so ein bisschen getriggert, geärgert, dass er das so gesagt hat. Und dann meint er so, nein, wir sitzen 7-8 Stunden da und nehmen Sachen auf und nehmen Songs auf. Und dann meinte der so, ja, und dann habt ihr 5 Nummer-1-Hits, ne? Sagte dann der Klaas. Und der Capital Bra so, nee, also wir machen 8 Tracks und 5 sind gar nichts, ne? Die sind nichts, die kommen auch weg. Und 3 sind dann echt ganz gut und die bringen wir dann nach vorne und so, ne? Und dann habe ich auch so gedacht, ja, man kann ja halten von dem, was man will, aber ich bin mir ziemlich sicher, der ist auch hart am Ackern.
auf jeden Fall.
Also das kommt nicht von einfach so.
Den, wie heißt dieses berühmte Berliner Rap-Label noch, wo auch Kollega ist?
Kollege? Ich kenne nur Agro-Berlin, Erstguter Junge.
Ich glaube, Agro-Berlin war das, okay. Oder?
Aber Kollege hat doch jetzt selber, oder nicht?
Erstguter Junge, weiß nicht. Einer von diesen großen Deutschrap-Labels, die Kollega groß gemacht haben. Und da den Label-Manager habe ich im Interview gehört.
Ja.
Ich kann dir sagen, das ist alles nicht, das ist knall, das ist erstmal knallharte BWL, die da machen. Also die überlegen sich genau, wie das Fan-Package, was du da kaufst, wo das neue Album drin ist, welches Zeug da reinkommt. Ne? Also da kommt dann das Bracelet mit rein. Ja? Das kostet dann irgendwie 6,99 € in der Herstellung und dann überlegen die und tüfteln das aus, welchen Preis das hat, aus 8,99 € und so. Weißt du, das wird genau, das ist nicht alles. Das sind komplett hart arbeitende Leute, die da wirklich mit Köpfchen dran gehen und nach außen hin ist das alles, ey, Mercedes fahren, kiffen und so. Ne? Ja. Aber hinter den Kulissen ist das halt nicht so. Und wie das im EDM-Business hinter den Kulissen manchmal aussieht, da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, genau, um uns nochmal da hinzukommen. Ich habe manchmal das Gefühl, da fehlt das Produkt irgendwie.
Die Substanz fehlt, also die Basis, das Fundament fehlt.
Du kannst es nicht nur einfach faken. Du kannst nicht nur so tun, als ob. Da muss, irgendwas muss halt schon, also das, was die Hip-Hopper ja machen, ist ja, die faken zwar was, aber das folgt halt so einem ganz, ganz, ganz perfiden Plan letztlich, ne?
Ja.
Jedes Posting, jedes so. Und ich habe das manchmal das Gefühl, so bei dem EDM-Zeug, so dass es dann alle gucken so voneinander ab und denken so, ja, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen so, ein bisschen so, ein bisschen so. Eigentlich haben aber alle keinen Erfolg damit.
Also. Ja, ich kann dir sagen, die Hip-Hopper haben einen riesen Vorteil. Die haben eine Botschaft zu transportieren. Ne? Also die können was erzählen. Ne? Ja. Also so ein Sido, der hat irgendwie tausendmal erzählt, dass er aus der Gosse hat das ohne seinen Vater nach oben geschafft und so. Ne? Und Capital Bra hat es auch irgendwie in Berlin in der harten Szene, ist ja eingewandert und so, auch schwere Zeiten gehabt, hat es nach oben geschafft. So, ne? Ja. Also es ist halt so eine Botschaft, die ganz oft transportiert. Ja,
ist vor allem ganz häufig im Rap, vor allem am Anfang, ist das die Tellerwäscher zum Millionär-Story. Die finden die Leute halt immer geil.
Genau, das ist die klassische Erfolgsstory, so, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär. Und im EDM gibt es sowas nicht. Also es gibt keine Songs großartig, ja, oder Basshouse-Songs und die haben alle keine Botschaft, ne? Und der DJ hat auch keine Botschaft zu erzählen. Das Einzige, was er machen kann, ist gute Songs nacheinander spielen und vielleicht ein bisschen Animation mit dem Mikrofon. Ne? Aber das sind alles keine, das ist jetzt keine Hexenkunst, ne? Das kannst du, wenn man ganz böse ist, kann man sagen, das kann man jedem Azubi in 2 Wochen beibringen. Halt so, ne? Und
ich glaube, da
wird das Eis ganz dünn.
Vielleicht kommt das daher, dadurch, dass man so viel auf Instagram setzt und auf geile Bilder und einen geilen Lifestyle, so, weißt du?
Das ist ein Versuch, Storytelling zu machen.
Richtig. Ja, du willst so zeigen, so, boah, guck mal, bei mir ist der Himmel immer teal und meine Haut orange und.
Ja, aber kann ich ja schon sagen, also bin ich jetzt mal prophetisch und sage, das funktioniert auch nicht. In 2 Jahren haben alle Leute Instagram satt, weil das sich immer wiederholt. Das ist ein Loop. Also die Fotos sind immer gleich und es wird immer noch keine Botschaft erzählt. Und gut, jetzt, ich habe das auch schon, im Sommer habe ich doch mal erzählt, mich nerven diese ganzen Festival-Fotos.
Ja.
DJ steht oben auf der Stage, unten sind die Leute, Peace-Zeichen, so, ne?
Ja, weißt du,
Jump-Fotos.
Genau, wir sind halt, weil wir, also du und ich, wir sind so vom Typ her, wir konsumieren nicht nur, sondern wir konsumieren und analysieren automatisch. Das ist ja, weil wir halt so gestrickt sind, ne? Weil du die ganze Zeit auch überlegst, okay, was heißt das? Was hat das für Auswirkungen? Wie entwickelt sich das? Das heißt, wir sind immer ein bisschen schneller in der Beurteilung. Aber ich gebe dir recht. Also viele sind jetzt so, die gucken das einfach und denken so, hörst du einfach ein schönes Bild und machen sich keine Gedanken darüber. Und ich glaube aber auch, dass was wir jetzt quasi jetzt schon empfinden, das kommt dann irgendwann bei der breiten Masse dann eben auch an, dass sie sagen so, ja, okay, ich habe jetzt das 5000. Jump-Foto, habe ich jetzt verstanden.
Ja, genau. Und da musst du halt, also wenn wir haben, das haben wir auch schon hier analysiert, wenn du dann irgendwie versuchen möchtest, was zu machen, das auffällt, musst du halt irgendwie live, ne? Das war ja das Ding jetzt in diesem Sommer, irgendwie haben die versucht, irgendwas live zu machen, die Leute, ne?
Ja, genau.
Und ich weiß nicht, ob das reicht. Wahrscheinlich reicht es nicht. Aber du musst irgendwie versuchen, was. Also, du musst halt eine Botschaft haben. Das ist das Schlüssel. Erfolgsrezept ist das. Schlüssel zum Erfolg irgendwie.
Ja, deswegen. Aber das ist witzig, ne? Wenn ich jetzt mal so nachdenke, dann. Jetzt versteht man auch voll, warum Headhunters so eine krasse Story draus gemacht hat, dass er mal Big Room EDM gemacht hat und wie reumütig er jetzt zurück zum Hardstyle und was das, also der ist ja immer so völlig drüber und er macht immer Stories dazu. Ich empfinde das als total lächerlich, aber ich denke auch, dass da letztlich ein Plan hintersteckt, ne?
Also ja, auf jeden Fall.
Dass man halt dadurch eine Story erzählen will. Ich war mal in der und der Szene und es hat mich voll fertig gemacht und jetzt bin ich aber wieder bei euch und so, ne? Das ist halt was du erzählen kannst, so albern es klingt.
Ja, absolut. Also das sind ja, also wir haben doch ganz am Anfang den Witz gemacht, in der EDM-Szene passiert auch nichts, weil es gibt gar nicht diese Stories, ne? Also ja. Wenn zwei DJs sich über Twitter anbetteln, das passiert einmal im Jahr, dann ist das die Riesen-News, ja? Und das ist echt schon ein Zeichen dafür. Eigentlich wird gar nichts transportiert in der Szene. Also wir scheren natürlich jetzt auch viel über den Kamm hier, aber so,
absolut, dafür sind wir da.
Genau, dafür sind wir da. Aber so ganz grob betrachtet ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ne? Ja. Und wenn ein Hardwell zum Beispiel Auszeit nimmt vom DJ, dann ist das eine Story oder eine Botschaft so. Dann interessiert das sofort jeden, dann wird das richtig wie ein schwarzes Loch, saugt sich die ganze Szene diese News auf. Ne?
Ja, ja.
Und weil die ist so leer an News, an Botschaften, all sowas. Ne?
Ja. Tja, gute Frage. Ja. Ich versuche ja dann immer noch zu überlegen, okay, was mache ich eigentlich? Ich möchte auch irgendwas
auf jeden
machen.
Fall sind wir, das sind gerade alles Punkte, glaube ich auch, die Frage eingangs beantworten. Warum brauchen DJs einen zweiten Job?
Ja.
Also wenn du der DJ bist, der richtig, ich weiß nicht, wie sie aussehen soll, aber der wirklich da oben was vermitteln kann, ne? Also wie so ein Rapper halt, ne? Die kriegen das ja hin. Deswegen sind sie auch so erfolgreich, überall in den Charts und so. Wenn du das hinkriegst, so eine Botschaft irgendwie auf den Schirm zu kriegen, dir das auszudenken und du bist dann auch vielleicht sogar der Erste in der EDM-Szene, dann Glückwunsch.
Vielleicht ist das ja das David Guetta-Konzept, was ich noch nicht verstanden habe. Club-Tracks spielen und die durchquatschen. Und erklären, warum die mal cool waren. Das ist das neue Ding von ihm. Sein neues Konzept. Und jetzt hört ihr eine Steigerung, die ist total cool. Und früher haben wir voll darauf gefeiert, da hat aber keiner gequatscht. Und dann gleich droppt das, total deep und total, da passiert gar nicht viel, aber es klingt total cool. Hört mal, jetzt kommt das. So ein komplett durchkommentiertes Set.
Ja, aber das ist auch noch keine richtige Botschaft. Also nee.
Ich hoffe, es war klar, dass das nicht ernst gemeint war.
Okay, ja, alles klar. Ja.
Ich mach manchmal Spaß, manchmal.
Also, ja.
Okay.
Ja, wollen wir aufhören für heute?
Wir wollen aufhören für heute. Wir hören uns, liebe Leute, in der Premium-Klangküche.
Wir hören uns in der Premium-Klangküche. Ich möchte noch eben kurz was sagen. Schreibt uns gerne mal, was ihr von der ganzen Thematik haltet. Und vielleicht habt ihr da auch eine Erfahrung oder eine eigene Meinung noch zu. Schreibt uns das gerne. Auch unter den YouTube-Kommentaren ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Dann können die anderen da mitdiskutieren und das lesen.
Genau, YouTube-Kommentar oder auf unsere Handynummer eine Sprachnachricht schicken, ist auch immer cool.
Ist auch eine sehr gute Idee, ja.
Denn wir haben ja dieses coole Handy, wo ihr Sprachnachrichten schicken könnt. Und wir spielen die hier ab. Wir sind quasi das fest und flauschig in cool, weil die machen es gar nicht.
Machen sie nicht mehr, ne?
Nee, das war voll die Schnapsidee bei denen. Die haben da irgendwie so einen Anrufbeantworter gemacht und
ja. Die haben es, egal.
Haben es verkackt.
Ja, ich möchte noch eben kurz sagen, wir haben auch viel erzählt heute und vielleicht haben wir auch ein paar echt grobe Schnitzer drin, auch in unserer Rechnung oder so, das kann sein. Könnt ihr uns gerne korrigieren, ansonsten, und wir haben viel pauschalisiert in dieser Folge. Da möchte ich noch sagen, Ausnahmen gibt es immer, ja. Ne? Aber wir müssen immer versuchen, so ein bisschen den Durchschnitt zu betrachten und nicht die Ausnahmen.
Übersetzt, es ist ja auch völlig okay, wir haben ja unsere Wahrnehmung geschildert und deswegen habe ich das ja auch in der Folge einmal in der Mitte so reingegrätscht und habe gesagt, ey, vielleicht fasst da sich gerade einer an den Kopf und sagt, Leute, ich mache 40, 50 Mille im Jahr als Festival-DJ oder
ja,
so.
Ja, klar, gibt es auch. Also,
ja, und ich mache diesen Instagram-Fake-It-Scheiß und bei mir läuft richtig krass und so, ey, bitte meldet euch, ich will es wissen. Ich weiß es, weißt du, ich möchte ja lernen, ich bin gar nicht so festgefahren, wie man immer meint. Ja. Ich bin da noch recht offen.
Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns und dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend.
Okay.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Haut rein. Tschüss.